Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich und wir starten unsere Berichterstattung zum Royal Rumble. Und ähnlich wie es bei der Survivor Series war, beginnen wir diese mit dem Best-of zum Rumble. Rumble hat ja eine riesengroße Tradition und ich glaube, das ist auch mal ganz schön, so ein bisschen die schönsten und vielleicht auch einige der schlimmsten Momente Revue passieren zu lassen. An meiner Seite, wir wurden jetzt zuletzt übrigens als die Shield von Headlock bezeichnet, also an meiner Seite sind noch zwei andere liebe Headlock-Kollegen. Das ist einmal der YouTube-Millionär Kai, moin.
Ich war übrigens Dean Ambrose und hallo. Also was ist David?
Für David bleibt leider nur der gute Roman Reigns übrig.
Ich hasse euch so.
Das stimmt. Aber ich sage trotzdem, hallo David, unser lieber Portalleiter von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Tag.
Ja, guten Abend.
Stimmung direkt am Boden. Hier, genau. Gute Laune ist garantiert. Ja, liebe Leute, ihr habt ja hoffentlich auch jetzt die letzten Wochen im Hinblick auf diesen Podcast fröhlich mit Rumble schauen verbracht. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich sagen, starten wir mit einigen Fragen. Denn ihr da draußen wisst ja, ihr könnt uns Fragen stellen über die übliche E-Mail-Adresse fragen@headlock.de oder einfach über Facebook gehen, uns da was schreiben oder über Twitter, da sind wir auch, oder über YouTube, ist mir alles egal, Hauptsache es kommt irgendwas rein. Schickt uns das, wir freuen uns über alles. Und da kam dann auch von dem guten Sören über Twitter eine Anfrage, nämlich über unsere Meinung vom UK Championship. Das war jetzt ja vergangene Woche. Hat Tyler Bate als Sieger gehabt, Achtung Spoiler, wer es noch nicht gesehen hat, und war ja auch
was ganz Besonderes. Du hast gerade Spoiler danach gesagt, ne?
Das ist klug, oder?
Ja, das ist sehr gut.
Mega.
Ich frage jetzt mal, weil ich weiß, dass ihr, als wir das letzte Mal gesprochen haben, habt ihr es noch beide nicht geschaut und ich frage jetzt mal, habt ihr es geschaut und falls ihr es nicht geschaut habt, warum habt ihr es nicht geschaut? Fangen wir mal mit David an.
Ich habe es nicht geschaut, ich werde es auch nicht schauen. Mein Problem ist einfach, ich bin jetzt übersättigt als Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe meine Sendungen, die gucke ich. Ich schaffe es auch zeitlich gar nicht mehr, noch mehr zu gucken, weil ich auch ab und an mal gerne einen alten Pay-Per-View gucken möchte. Es ist mir zu viel und muss ich mir nicht geben.
Alright. Kai, bei dir? Ähnlich?
Bei mir ist dieses komplette Problem, was ich auch immer sage, mit diesen Diven. Also mir sind einfach die Charaktere, so mich interessieren die nicht, dass ich sage, ich muss mir die Matches angucken. Ich weiß, egal ob jetzt Diven oder Cruiserweights oder dieses UK Championship, das sind auf jeden Fall gute Matches bei. Das sind ja auch krasse Wrestler oder Wrestlerinnen. Aber mir sind die Charaktere einfach egal, als dass ich mir dann 10-15-Minuten Match angucke, egal wie gut das Wrestling ist. Und weil ich einfach keinen von den Leuten aus dem UK Tournament kenne, habe ich mir gedacht so, guckst es dir auch nicht an.
Ja, das ist auch ein Standpunkt. Und ich glaube tatsächlich, dass ihr da gar nicht mal in der Minderheit seid. Ich glaube, dass das wirklich nur die ganz... Nee, ist wirklich so. Also wenn
ja, aber guck dir diesen Poll an von WWE. So, genau, was war euer Lieblingsmatch? Und dann 20.000 Leute haben dann gewählt, habe ich nicht geguckt.
Ich glaube halt wirklich, dass das nur die Leute gucken, die irgendwie so einen leichten Indie-Orgasmus für zwischendurch brauchen. So in dem Sinne. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Also ich muss auch sagen, ich kannte auch nicht alle Leute, die da im Turnier waren und kannte halt so die Headliner eigentlich, hier Trent Seven und Pete Dunne und Tyler Bate und Co. Aber da waren auch einige Kämpfe dabei, wo ich auch gedacht habe, so ja, okay, das ist jetzt halt ein netter, schöner Euro-Indie-Kampf, aber dann eben mehr auch nicht. Aber so insgesamt, ich habe es mir angeschaut, trotz WXW, Back to the Roots und allem drum und dran. Ich muss sagen, mir hat das Turnier gut gefallen. Und mir hat es natürlich vor allem gefallen, wie die Leute dargestellt worden sind, die ich schon kenne. Also ich halte Tyler Bate für ein unfassbares Talent. Also wenn man sich den mal anschaut mit 19 Jahren, der ist so gut, der hat so eine gute Ausstrahlung. Der hat es auch verdient, dass er den Gürtel jetzt gewonnen hat. Genauso hätte es aber auch Pete Dunne verdient gehabt in meinen Augen. Weil da hat es auch WWE geschafft, das mag ich ja auch, da kommen wir auch gleich so ein bisschen beim Rumble zu sprechen. Ich mag es ja immer, wenn auch innerhalb eines Turniers oder innerhalb eines langen Matches eine Geschichte erzählt wird. Und das hat WWE auch hier geschafft. Da war Pete Dunne nämlich der Fiese, der Hinterhältige und der seine Gegner hinterrücks attackiert hat. Fand ich super. Und auch, dass dann William Regal dann noch immer reingesprungen ist, weil Pete Dunne sein Lebenswerk zerstören würde und all sowas. Fand ich super. Positive Überraschung für mich waren Wolfgang, den hatte ich noch nie vorher gesehen. Fand ich super. Jordan Devlin hat mir gut gefallen, aber meine allergrößte Überraschung war dann tatsächlich das Debüt von Tommy End. Das als alter WXW-Fan war das natürlich super. Kampf war gut. Tommy End konnte gut zeigen, was ihn ausgemacht hat, und Neville hat nicht Schaden genommen und durfte am Ende gewinnen. Ich bin halt gespannt, ob WWE damit wirklich irgendwie in den UK-Markt einsteigen wird oder ob das eigentlich wirklich jetzt nur so ein Experiment war. Man gucken wird, wie sich die Zahlen entwickelt haben und ja, und dann mal weitersehen wird, ob das jetzt weiterlaufen wird oder ob irgendwas kommen wird. Ich weiß es nicht. Ansonsten hat Tyler Bate auf jeden Fall einen schönen ja, Schmuck an der Wand hängen oder irgendwie im Kühlschrank, je nachdem, wo er den Gürtel lagert. Man weiß
Ja,
es ja
es gibt
nicht.
doch jetzt dieses Gerücht, dass sie da irgendwie in Verhandlungen sind mit irgendeiner Promotion, dass der den Titel da verteidigen kann.
Ja, ICW wollen
Ja,
sie es
genau,
machen, ne?
ICW.
Ja. Werden wir sehen. Also ich denke, dass WWE da halt versuchen wird einzusteigen. Aber ob das halt so vom Interesse her dann wirklich auch reicht, um dann eine quasi eine wöchentliche Sendung oder sonst irgendwas dazu produzieren und zu übertragen, egal ob es mit ICW oder mit Progress zum Beispiel, das muss man mal abwarten. Ich habe auch gelesen, dass das aktuell geplant wird, dass man noch weitere von diesen Championships kreieren wird, halt für die Regionen. Also ich habe irgendwie, ich glaube, Südamerika habe ich, glaube ich, gelesen und Asien oder
Wollte ich ja
sonst
sagen,
irgendwas.
Asien war auch dabei, ja.
Aber ich
Also
glaube, das
das.
wird auch einfach eine Frage sein. Die werden das wahrscheinlich so machen. UK ist halt ein Markt, den kennt man auch irgendwo. Und da werden die erstmal schauen, ob sich zum Beispiel die Abozahlen auch ändern beim Network oder ob das Interesse einfach da so groß ist, dass das funktioniert, so ein lokales Ding. Wenn ja, dann kommen die anderen. Wenn nicht, glaube ich nicht, dass die anderen kommen.
Ja, das Ding ist natürlich auch, also der Vorteil am UK-Markt ist natürlich auch ganz eindeutig die Sprache, ne? Also, wenn du in andere Märkte rein willst, dann hast du ja automatisch die Sprachbarriere. Das heißt, du brauchst neue Kommentatoren oder sonst irgendwas oder musst auf jeden Fall das neu erschließen. Jetzt mit WWE UK kann man quasi Content produzieren in einem Rutsch, der gleichzeitig für eine zugegebenermaßen kleine Zielgruppe in den USA interessant wäre und dann auch noch dazu in England und international, weil man es ja eh irgendwie gewohnt ist, WWE auf Englisch zu schauen. Ich weiß es nicht, aber ich kann auf der anderen Seite halt vollkommen nachvollziehen, dass David, du zum Beispiel sagst, so mir ist das zu viel. Und auch genauso gut, dass Kai sagt, so ich kenne die Leute nicht, ich weiß, die machen gute Action, aber interessiert mich nicht, ich will das andere sehen. Kann ich vollkommen nachvollziehen und ich muss ehrlich sagen, ich war auch ein bisschen, ja, also ich hatte ja viel Wrestling am Wochenende irgendwie durch WXW Back to the Roots. Auch da, das YouTube-Video ist ja online inzwischen mit unserer Review. Ich war da auch echt am Arsch und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin nicht auch einmal dabei eingeschlafen, weil es einfach so viel Wrestling am Wochenende war. Also, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Aber lass uns doch weitermachen mit der nächsten Frage. Aber ansonsten, bevor ich jetzt hier mal ganz kurz abschließend sage, UK Championship kann man sich aber trotzdem gut anschauen. Also vom Wrestling her ist es top gewesen, die Action war top, Produktionsvalue sehr, sehr gut und halt ein paar interessante Gesichter, allen voran Pete Dunne, Tyler Bate und Tommy End natürlich. Den werden wir garantiert auch noch bei NXT demnächst sehen. So, nächste Frage kommt vom Patrick. Obwohl, die schiebe ich erstmal hinten dran. Die passt eigentlich gleich gut zu unserem Hauptthema. Dann lass uns mal, die nächste Frage kommt vom Mehmet über Facebook und er fragt uns nach Brock Lesnar. Und zwar, gefällt uns der Brock Lesnar von heute besser oder der von 2003? So, da fange ich mit dem David an, weil der David hat garantiert den Brock Lesnar von 2003 auch gesehen. Beim Kai bin ich mir nicht so sicher.
Ich habe den Brock Lesnar damals gesehen, ja. Ich habe auch damals seinen Royal Rumble. Ich meine, der hat doch gewonnen, ne?
Ja,
Ein
hat
Rumble,
einen
ne?
Rumble gewonnen, ja.
Ja, den habe ich sogar live gesehen beim Kumpel, wo ich Brock Lesnar eigentlich noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Schwer zu sagen, was er halt damals hatte, im Gegensatz zu heute, dass er einfach mehr Moves gezeigt hat und halt für so einen Big Man auch ziemlich überraschend agil war. Und das fehlt mir beim Aktuellen. Beim Aktuellen ist einfach, es ist zwar imposant und irgendwo mag ich es auch. Also bei den ersten Matches, ich fand das halt cool, wenn er dann den Suplex zeigt, dann noch einen Suplex und dann noch einen Suplex und so weiter. Aber mittlerweile nervt es mich, weil es einfach zu monoton ist. Und ich glaube, er kann auch keine guten Matches mehr aktuell bringen. Was du halt auch gesehen hast, zuletzt die Matches von ihm waren halt wirklich alle irgendwie langweilig. Und das konnte er damals doch deutlich besser. Also wenn ich wählen müsste, würde ich den von damals nehmen.
Wrestlerisch auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Kai, wie sieht das bei dir aus? Du hast ja wahrscheinlich erstmal den aktuellen Wrestler Lesnar kennengelernt, Lesnar Wrestler. Und dann vielleicht auch so ein bisschen alte Matches
Ja,
geschaut.
ich
Wie ist
wollte
da
gerade
deine Meinung?
sagen, man hat es halt so ein bisschen nachgeholt. Und
Genau.
also klar, so wie David gesagt hat, war schon agiler. Dieser legendäre Shooting Star Press, der nicht geklappt hat gegen Angle, kennt man natürlich. Also,
Aber das,
aber.
hey, jetzt mal ohne Scheiß, aber jetzt mal zu dem Move zurück, ne? Ihr habt das bestimmt auch live gesehen, ne? Als der Typ gezittert hat auf den Ringseil, kurz vor dem Sprung, hat er ja
Ja,
gewackelt
ja.
wie sonst was. Habt ihr doch bestimmt beide auch schon gedacht, so Scheiße, das kann jetzt
Das
nicht
wird
sein.
nichts.
Ja, ich habe
Ja,
das live gesehen mit 8. Ja, habe ich live gesehen, auf jeden Fall.
ach so,
Ich
Entschuldigung.
war quasi da im Stadion, im Ring,
Der
als Ringrichter.
Jungspund.
Ja.
Ja.
Nein. Aber also mir gefällt halt dieses Standing, sage ich mal, vom aktuellen Brock Lesnar, halt dieser Beast-Charakter, Weil, also klar, die Matches, die sind halt wirklich in den meisten Fällen nicht mehr geil. Und die leben immer von so ein, zwei Momenten, zum Beispiel irgendwie gegen Goldberg dieser Schock oder gegen Randy Orton dann das Ende. Aber
Oder
da ist,
Undertaker, der andere Schock.
ja genau, klar, der WrestleMania-Schock. Oder, also auch diese anderen Matches mit dem Undertaker, da war ja immer so ein, zwei Szenen bei, die du trotzdem gut fandest, obwohl das Match jetzt eher so mittelmäßig war. Aber ich mag halt diesen Beast-Charakter und die Kombination mit Paul Heyman ist sowieso absolut göttlich. Also, du merkst ja auch, dass die Crowd abgeht und ich freue mich halt trotzdem immer, wenn Brock Lesnar da ist, auch wenn er jetzt irgendwie nicht viel macht und du weißt, das ist eigentlich die komplette Geldverschwendung, also was heißt Geldverschwendung ist, aber du weißt, okay, dafür, dass der da 5 Minuten steht und dann einmal auf den Ring geht, ach, einmal auf dieses, auf den Apron geht, dann wieder runter, kriegt er halt einfach so viel mehr Geld als 5 Wrestler zusammen und du denkst dir, ah, muss das jetzt sein? Und ich finde, er wirkt auch manchmal sehr, sehr gelangweilt. Also auch im Vergleich zu seinen Matches, als der jetzt, keine Ahnung, 2012 oder sowas gegen Punk und Cena da war. Jetzt wirkt das ein bisschen so, ja gut, ich bin halt hier.
Da kann ich aber
Aber
eine Frage einwerfen.
was denn?
Kommt es euch beiden auch so vor? Also, das ist zumindest mein Eindruck, dass Brock Lesnar ein bisschen das Problem hat, dass er in die PG-Ära eigentlich nicht reinpasst, sondern er ist halt, wenn man an das erste Match denkt, als er zurückkam gegen John Cena, war es halt so, es war total blutig, wo er dann irgendwann auch das Blut genommen hat und halt, ich glaube, er hat sich ja über die Brust gespielt oder so, abgeleckt oder so. Das ist halt so ein Monster, aber das kann er bei PG eigentlich gar nicht zeigen.
Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht das Problem, sondern ich finde ja, Brock Lesnar aktuell steht halt eigentlich so für sich. Ich finde, Brock Lesnar ist so eine Art Fossil, was überlebt hat, um es einfach mal so irgendwie doof auszudrücken. Weil in seinen Kämpfen gibt es ja fast immer Blut. Also deswegen kann, finde ich das, ihm das anzukreiden, fände ich falsch,
Nee,
um es mal so zu
nicht
sagen.
ankreiden. Ich glaube, das ist etwas, worunter er in Anführungszeichen leidet, weil ich glaube, er ist schon ein bisschen, wie soll man sagen, positiv verrückter. Der ist halt so ein Fighter. Der ist von Natur aus so. Hast du bei UFC schon gesehen, dass halt echt einer, der haut sich einfach gerne in die Fresse und der mag es auch gerne halt ein bisschen härter. Und ich glaube, ihm würde es auch ein bisschen mehr Spaß machen. Ich meine, beim Cena-Kampf hast du eigentlich schon gesehen, der hat da irgendwie Bock drauf, gerade plötzlich, als er Blut lief. Da hatte der einen Funkel in den Augen und das war halt nicht wirklich gespielt, sondern ich glaube, diese Komponente fehlt ihm irgendwie. Das braucht er meistens. Oder halt zum Beispiel beim Undertaker-Match, wo hatte der halt als Pendant halt einfach jemanden, der halt auch irgendwie so verrückt wirkte. Weißt du, auch mit dem Lachen und so weiter. Ich glaube, das war absolut spontan. Aber
Ja, das
das
auf jeden
passt.
Fall, dieses legendäre Meme.
Ich fand das super. Also ich habe das wirklich abgefeiert. Ich war ja da in der Live-Crowd in Düsseldorf bei dem Event. Wir haben das alle abgefeiert. Das war so großartig. Und dann hat es halt funktioniert, weil er halt einen Gegner hatte, der halt irgendwie auch so, wie aus der alten Schule, so auch so quasi zwei Dinosaurier trafen aufeinander, die auch beide ein bisschen härter sind. Da klappte das halt auch gut. Aber sobald er halt gegen aktuelle Stars wrestelt,
Na
wirkt das auf mich
ja.
so, als wenn irgendwie das nicht klappen kann. Das
Ja, doch, sehe
passt.
ich aber auch so. Zum Beispiel diese Matches von Lesnar gegen Big Show oder sowas. Komplett scheiße. Oder
Ja,
aktuellstes
Big Show ist ja wohl
Beispiel.
das größte Fossil,
Ja, ja.
Entschuldigung.
Nein, aber
Ja, aber
halt.
mittlerweile ein Sixpack hat wie sonst was. Ja, das
Nein,
stimmt.
aber die Sache, die ich meine, ist, der muss halt so gegen wirklich so gegen Big Stars kämpfen. Sowas Goldberg, Undertaker, solche Sachen eben. Und nicht gegen dieses Dean Ambrose-Match. Das war doch eine der größten Scheißsachen, die jemals bei WrestleMania waren. So,
Das
das ist
stimmt.
so halt komplett lustlos.
Ja, aber das lag aber an beiden,
Nein,
glaube
das schon,
ich.
aber ich glaube, bei Lesnar braucht einfach ein Pendant, was genauso groß ist wie er selber.
Ja
Was
gut,
er
aber ich
mithalten
glaube, das
kann.
braucht er halt, um motiviert zu sein. Das
Ja
glaube
gut,
ich
aber
halt.
warte mal, guck mal. Wurde jetzt gesagt, das liegt aber an beiden. Also, wenn man jetzt die Geschichte glaubt, war es ja eigentlich so geplant, dass Ambrose ja geile Sachen machen wollte, ne? Also,
Ja.
dass sie halt was daraus machen wollten, aber Lesnar so, ha, ich bin Brock Lesnar. Also, halt, wenn es jetzt stimmt, ne? Aber also ich kann es halt
Ja,
sagen,
also
ich kann es
anschließend
halt.
das zu sagen, wenn du weißt, dass das Match war kacke, alle hypen das, ist es natürlich leicht zu sagen, ja,
Ja, klar.
eigentlich hatten wir was anderes vor,
Aber
aber der Gegner
jetzt mal
wollte.
wirklich, aber wenn du jetzt mal ernsthaft bist, kannst du es dir eigentlich wirklich vorstellen bei Lesnar, dass es so war? Wenn wir jetzt mal ehrlich
Ich weiß
sind.
es
Weil ich
nicht. Ich
finde,
meine, da
Lesnar hat
steckt man
halt
bei
so einen
sich drin,
Charakter. Aber
aber jetzt vergleicht mal einfach. Ich meine, WrestleMania, ich glaube, Lesnar ist schon, er ist halt auch geldgeil, aber er ist Profi. Und ich weiß nicht, ob der halt jemand ist, der halt gerade bei WrestleMania, wo es halt die größte Bühne ist, einfach hingeht und sagt, ja, komm, zieh ich meinen Scheiß ab. Ich glaube schon, dass WrestleMania irgendwie auch was Besonderes ist. Das ist halt dicker Paycheck auch und Co. Ich
Aber
glaube nicht,
Lesnar kann sich halt alles
dass er da so
erlauben,
ein
ne?
Charakter. Er könnte es sich erlauben, aber ich glaube nicht, dass er es macht. Genauso wie gegen Undertaker. da hast du ja auch gemerkt, das hat ja auch richtig gekribbelt in dem Match und so weiter. War zwar nicht das sauberste Match, aber das hat ja einfach harmoniert. Ich glaube einfach, das Problem war einfach, Ambos in dem Moment hat einfach in der Kombination nicht gepasst. Und
Es gibt auch einfach
generell.
Matches, die funktionieren halt nicht. Da muss man auch immer ganz klar akzeptieren, egal wer da im Ring steht, nur weil da zwei große Namen gerade aktiv sind, dann heißt es nicht zwangsläufig, dass wir auch ein Fünf-Sterne-Match daraus kriegen.
Aber ich bin auf jeden Fall bei Kai, du brauchst halt schon irgendwie in Anführungszeichen auch jemanden, der halt schon ein Allstar ist, in Anführungszeichen. John Cena ist halt auch schon irgendwo ein Allstar, das hat auch
Ja,
funktioniert.
sehe ich auch so.
Undertaker, auch ein Allstar, hat funktioniert. Mit Goldberg, auch wenn das Match ganz kurz war, trotzdem in dem Moment, als die Ringglocke läutete, auch wenn das Match so kurz war, hat es sich richtig angefühlt. Als wenn du sagst, okay, jetzt nochmal, trotzdem, irgendwie passt es, sie sind ebenbürtig, da juckt es.
Aber
Aber.
wen hat denn Brock Lesnar von den Jungen vor die Flinte bekommen? Mal außer, lass wir mal gerade, wir hatten Seth
CM
Rollins.
Punk.
Der Kampf war gut,
Ja.
der war sehr gut. Wir hatten den Roman Reigns, der Kampf war auch gut. Ist sehr gut sogar, was der hat auch von der Dramaturgie erlebt.
Geht so.
Natürlich.
Ich finde, das
Das ist
Match lebt nur von
Geschmackssache,
einem
weil ihr.
Cash-In.
Ich finde,
Komplett.
das war an sich ein gut erzählter Kampf und mit einer guten Struktur und allem drum und dran. Da war eine schöne Dramatik drin und wir haben alle erwartet, dass das ein Kackkampf wird, wenn wir ehrlich sind, und haben uns trotzdem gut davon unterhalten gefühlt.
Aber doch nur wegen dem Cash. Guck mal, die Sache ist.
Nein, 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 nein,
Nein,
nein, nein.
warte,
Nicht nur wegen
warte.
Cashin, nicht nur wegen
Okay,
Cashin.
aber trotzdem. Die Sache ist, was ist denn daran eine gute Match-Story? Im Endeffekt wäre da kein Cash-In gewesen. Wäre das diese Scheiße gewesen? Roman Reigns kassiert die ganze Zeit, und dann macht er halt am Ende 7 Moves und gewinnt dann. Was ist daran ein bisschen gut erzählt?
Das ist jetzt ja hätte, das ist jetzt ja hätte, wenn und aber, was dann passiert wäre. So war es natürlich
Lesnar hätte
besser.
halt nicht gewonnen.
So wäre
Hundertprozentig.
es. Hätte. Fahrradkette.
Nee, aber was Kai sagt, stimmt ja schon. Es ist halt die Story. Es gab zwar eine In-Ring-Story, auch wenn er halt gegen die anderen gekämpft hat, die halt aus der aktuellen Ära sind. Aber es war halt trotzdem vom Gefühl her, würde ich halt einfach sagen, als Zuschauer hast du halt nicht gemerkt, von wegen, okay, das passt. Du merkst als Zuschauer von wegen, okay, die Konstellation passt und die Konstellation passt nicht. Und es ist halt auffallend bei Lesnar aktuell, also seit seiner Rückkehr, dass sobald er halt gegen die Big Stars, also auch die Alteingesessenen kämpft, dass du direkt dieses Feeling hast, von wegen so, ja, das stimmt, das
Das liegt
passt.
aber,
Und bei den anderen
das liegt.
nicht. Aber von Anfang an, also schon bevor das
Das.
überhaupt anfängt.
Moment, also da muss, ich finde, da muss man differenzieren. Ich glaube nicht, dass man das einfach so runterbrechen kann. Sagt hier, mit den Neuen kann er nicht und nur bei den Großen gibt es das Spektakel. Natürlich ist das. Lesnars Charakter basiert momentan darauf, dass der Big-Time-Feeling bringt. Der tritt nicht so oft an, der hat eine Präsenz wie sonst kein anderer und der hat halt den Ruf mit, der ist echter als das, was man so hat. Und das merkst du auch, wenn der in die Halle kommt, dann verändert sich die Stimmung. Das ist einfach so. Wenn dieses erste Geräusch der Musik ertönt, dann ist ein Raunen geht durch die Halle. Aber ich finde halt, deswegen versucht ja WWE, ihn immer in die großen Matches zu booken und auch in diese Dream Matches zu booken, weil sie halt genau wissen, was sie von ihm haben. Wegen dem kaufen die Leute Pay-Per-Views und wegen dem abonnieren sich Leute auch das Network. Und zugleich ist es aber halt so, dass er einfach vielleicht auch gerade das Zeichen dafür ist, weshalb WWE ein Nachwuchsproblem hat. Also ich meine, gegen wen ist denn Lesnar noch angetreten? Was habe ich gerade eben schon mal gefragt? Also
Moment, Moment, wir haben ja.
das ist eine Handvoll. Das ist eine Handvoll Leute, gegen die er aus der neuen Generation angetreten ist. Und einer davon war CM Punk, der da schon etablierter Star war.
Ja, aber
Aber
du
wir
hast
haben ja
auch
nicht.
generell nur gegen zwei Hände angetreten, ne? Und wenn eine Handvoll davon Youngstars sind, das ist doch gut.
Also wir haben auch nicht kritisiert, von wegen, so, das wird nie funktionieren, aber es ist halt einfach eine. Meiner Meinung nach schon ein Fakt, wenn du halt drüber nachdenkst, die Matches Reviews passieren lässt und Fäden, dass einfach schon auffallend ist, dass sich diese Tendenz halt zu spüren ist, dass halt gegen die Allstars es irgendwie klappte und gegen die Neuen irgendwas nicht klappte.
Gegen die Allstars wie Randy Orton? Das war ja auch ein toller Kampf.
Nee, Randy Orton, nee, das war nicht toll.
Ja, deswegen, das meine ich ja. Deswegen, ich finde diese
Ja, aber Randy
Generalisierung
Orton
halt
hat,
total
Randy
Blödsinn.
Orton ist ja nicht ein Allstar mit so einem Level, meine ich halt. Er ist.
Der ist zusammen mit Cena groß geworden. Halt,
Ja,
klar ist er nicht so
natürlich,
groß
aber
wie
das.
Cena,
Aber du kannst
Aber er hat
John
halt kein
Cena mit Randy Orton
China-Standing.
gleichsetzen.
Ja, eben. Sehe ich aber auch so. Ja. Olaf ist
Ja.
raus. Nächste
Also, nee,
Frage.
das
das.
Lustige ist hieran ist, das ist halt keine faktische Wahrheit, die du halt mit Zahlen belegen kannst, sondern das ist eine gefühlte Wahrheit. Deswegen
Also.
ist das Diskutieren jetzt gerade auch ein bisschen schwer, aber es ist halt vom Feeling her schon so, und sagen wir einfach, die meisten es so irgendwie fühlen. Das merkst du ja auch einfach bei den Bewertungen anschließend oder beim Feedback nach den.
Also die meisten haben halt recht, so wie David, und andere haben halt Unrecht, so wie Olaf.
Genau, da gibt es halt so Spalter.
Nee, ich versuche zu differenzieren, das ist der Unterschied. Ich mag so Generalisierungen halt nicht. Aber ich glaube, es wäre mal interessant zu sehen, wenn du auch wirklich mal. Ich glaube, dass manchmal einfach gewisse Stilrichtungen halt nicht funktioniert. funktionieren. Und zum Beispiel glaube ich halt, das, was Dean Ambrose und Brock Lesnar, ich glaube, das sind einfach zwei Stilarten, die halt nicht zusammenpassen. Zum einen auch, weil Dean Ambrose auch da halt nicht wirklich 100% motiviert war. Vielleicht auch, weil Brock Lesnar keinen Bock auf Dean Ambrose gehabt hat, das weiß ich nicht. Aber irgendwie hat das halt nicht gefunzt, das ist ganz klar.
Aber jetzt mal auf die Frage zurückzukommen, wen hättest du denn lieber? Den 2003er oder den aktuellen?
Ich find's schwierig. Auch da wieder, also ich fand den Wrestler Lesnar 2003 natürlich deutlich cooler und deutlich interessanter von seinen Kämpfen her. Andererseits muss ich auch sagen, dass er dann gerade, wenn du dann weitergehst, also noch ein Jahr drauf, kurz bevor er aufgehört hat, da hatte ich auch irgendwann keinen Bock mehr auf ihn. Weißt du, da hatte ich halt auch das Gefühl, dass du jede Woche gesehen. Der hat dann auch so viele merkwürdige Charakterwendungen irgendwie durchgemacht. Ich fand ihn auch irgendwann langweilig und was irgendwann war seine Geschichte erzählt, er hat aufgehört. Und als der neue Lesnar dann wieder zurückgekommen ist, der UFC Lesnar, fand ich am Anfang total geil. Ich fand diesen ersten Kampf gegen Cena total super. Von wegen übrigens nochmal hier alte Leute, mit denen es immer klappt, Triple H. Super Kämpfe, wollte ich schon mal so erwähnt haben.
Hä? Der Olaf ist ein bisschen angefressen.
Nee, natürlich, die haben bei WrestleMania gegeneinander gekämpft, du Pappnase.
Brock Lesnar gegen Triple H?
Ja.
Wann das denn?
Das war die Geschichte mit dem gebrochenen Arm.
Wann war das?
Wo doch HBK schon die ganze Zeit gerufen hat, du hast ihm den Arm gebrochen, er hat meinen Freund den Arm gebrochen.
Wann war das, Alter?
Und beim SummerSlam waren die auch. Habe ich zweimal gekämpft? Habe ich einmal bei WrestleMania und einmal beim SummerSlam oder so?
Warte, Moment, ich muss mal ganz kurz googeln.
Wir googeln jetzt mal.
Triple H versus Brock Lesnar. Was? Da, WrestleMania.
Das wäre ein SummerSlam gewesen. Ach du Scheiße.
Was? Das war, weiß ich ja gar nichts mehr von.
Ich glaube, WrestleMania 29 blieb mir auch generell nicht so in Erinnerung.
Was Scheiße, war denn die eigene 29? Theorie ad absurdum geführt? Was war WrestleMania 20?
Nein, was war der bei 29 generell? So was?
Der war John Cena gegen The Rock. Oh.
Ja, aber ihr Scheiße.
So,
Warte, was hier bei Undertaker war richtig geil.
Ja, das Undertaker CM Punk Match, das war so großartig. Ein Sterne-Match, das war.
Warte, so. Da war doch irgendwas Geiles mit Shield, ne? Moment mal kurz gucken hier.
Das war dieses Six-Man, oder?
Ja, aber was
gegen
war, war. Wo der Entrance länger war als das Match.
So, also ich habe soeben eure Theorie ad absurdum geführt. Sowohl
mit Triple H als auch mit Triple H. Bestätigen die Regeln. So, jetzt hast du ein Problem.
Ja, ja, Ausnahmen bestätigen eure Regel. So.
Wie wär's, wenn die zusammen unter dem Post unter das einfach schreiben, welchen Lesnar sie besser fanden?
Genau, das wäre schreiben unter dem Post, dass Olaf Unrecht hat.
Sie halten zu uns. Du musst ja bedenken, wir haben ja gesagt, wir sind ja The Shield und Olaf sollte Seth Rollins sein. Er ist quasi jetzt gerade heel geturnt.
Ja.
Habt ihr auch schon gemerkt, er war aggressiver als sonst.
Ich hole euch auch den Klappstuhl raus und schlage euch nieder damit.
Ah, so läuft das
ja, also.
Siehst du immer, was du aufgerichtet hast? Siehst du mehr, Matt?
Ich wollte es gerade sagen, also das war die letzte Ausgabe von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war's. Demnächst machen wir drei Einzelpodcasts.
Aber wäre es lustig, wenn wir alle zusammensitzen würden, dann hörst du mit rund nur die Stühle. Oh, hör auf.
Ja, ich weiß nicht, ich finde halt, also um noch auf die Frage zurückzukommen, ich finde es schwierig, das abzuwägen. Also ich mochte den Wrestler damals lieber. Heute finde ich halt das Spektakel, was halt immer der aktuelle Lesnar mit reinbringt, finde ich halt geil. Auch wenn die Kämpfe manchmal nicht so gut sind. Aber man muss halt sagen, also ich erwarte halt diese Kämpfe halt immer. Also ich freue mich da immer drauf, wenn Lesnar da ist, weil das immer was anderes ist einfach.
Das Geilste ist dass immer wenn Olaf eine Frage stellt von den Zuhörern, David und ich beantworten die ganz normal und Olaf sagt immer nur, finde ich schwierig. So, ja, bei jeder Frage. Immer so, Kai, was sagst du? Ja, ich sag A. David, was sagst du? Ja, ich sag B. Olaf, finde ich schwierig. Ja,
Olaf ist quasi die Angela Merkel von Hedgehog.
Genau, ja, so sieht's aus. Ich mache auch die ganze Zeit hier die Raute.
Danke, Olaf, was willst du heute essen? Finde ich schwierig.
Ich versuche es, eine differenzierte Meinung rüberzubringen, ihr Nasen, ey.
Freunde, wird wahnsinnig.
Aber das kann ich das ist wie die AfD-Wähler, ne? Erklär mir die Politik mit Schwarz und Weiß.
Boah, ja, das ist schwierig.
Das ist schwierig, ich kann mich nicht auseinandersetzen.
So.
Ich habe das gerade vor Olaf bei McDonalds. Ja, das ist schwierig, das kann ich wahrscheinlich beantworten.
Olaf, so im Drive-Thru. Ihre Bestellung bitte. Boah, finde ich schwierig.
Seid ihr fertig?
Ja.
So, dann Dann lass mal die nächste Frage machen. Der Mehmet hat nämlich noch eine, aber die ist nicht so kontrovers.
Noch mehr Fragen, Mehmet.
Super. Ja, wir haben noch eine. Sollen wir eine Nachtpause einlegen? Nein, das ist auch.
Stell die Frage. Okay, geht wieder.
Die könnt ihr Noobs eh nicht beantworten. Was halten wir von Brian Cage?
Wie schwierig.
Das kann man pauschal nicht beantworten.
Ja, genau.
Kann ich nichts zu sagen.
So. Kenn ich nicht.
Okay, also, dann bin ich ja schon wieder dran. Brian Cage finde ich eigentlich ziemlich cool. Achtung, kein schwierig und so. Nein, Brian Cage finde ich eigentlich ziemlich cool. Ist halt ein enormer Big Man, also unfassbare Muskelmasse, der sehr, sehr agil und teilweise auch halsbrecherisch unterwegs ist, aber gleichzeitig halt diese Kraft mit einbindet. Finde ich einen super interessanten Charakter und auch einen super interessanten Wrestler. Auch da frage ich mich, warum WWE den bis jetzt noch nicht auf dem Radar gehabt hat und irgendwo untergebracht hat. Aber ja, cooler Typ. Bei Lucha Underground auf jeden Fall ja, einer der sehr, sehr interessanteren Charaktere, auch ohne Maske und so. Ja, und dann haben wir noch, jetzt kommen wir auch langsam mal zum Thema, seid ihr eigentlich noch da oder habt ihr euch zu Tode gelacht?
Ja, alles gut. Alles gut.
Und bei der Frage, schwierig. Oh, das ja. Jetzt durch den ganzen Podcast,
sie nicht sehen. Ich glaube auch, das wird heute nicht mit dem schwierig. Dann lass mal ganz, ganz kurz zum aktuellen Geschehen kommen. Gestern ist Kurt Angle in die Hall of Fame aufgenommen worden. Kai, ist das schwierig?
Nein, nee, das ist nicht schwierig, ganz und gar nicht. Das ist richtig. Wer hätte bitte damit gerechnet, jetzt sei mal ehrlich. Also, ich habe halt auch extra in unsere Gruppe nur geschrieben, wow, irgendwie diese Hall of, irgendwie Wall, wow, Hall of Fame oder sowas. Und, Alter, Kurt Angle, und der ist doch jetzt im Rumble, der muss im Rumble sein. Ich habe richtig Bock darauf. Stell dir mal vor, du guckst den Rumble, auf einmal geht seine Musik an. Und wie krass wäre das?
Wär das wäre das eigentlich nicht besser gewesen? Also das ist mein einziger Kritikpunkt, sollte
ja der Rumble sein. Das ist immer so.
Dass es danach, ne, erst die Ankündigung
gibt. Ja, das finde ich auch immer scheiße. Ja, ja. Jetzt erwartest du es halt so ein bisschen. Und wenn er jetzt nicht kommt, bist du auch irgendwie enttäuscht, sage ich mal.
Ich bin sehr gespannt, wie die Zuschauer reagieren werden. Ob die, je nachdem wie smart die Crowd ist, ob die halt wirklich auch häufig nach Angle rufen wird.
Ja, so, das Komische ist, das Blöde ist irgendwie bei Angle, dass dieser Chant ja immer mit diesem You Suck in Verbindung ist, ne? Und das hast du ja auch gemerkt, als dann die Induction, also als dann dieses Videopackage von dem kam, dann auch die ganze Crowd You Suck gechantet hat, einfach nur aus Gewohnheit, sage ich jetzt mal.
Ja, das stimmt. Ich habe das mal in, ich glaube, das war in Köln erlebt. Da war Kurt Angle gar nicht dabei und die haben halt so im Vorfeld, bevor der Event losging, haben die halt einfach Wrestler-Musiken durchlaufen lassen. Ne? Und da war es halt auch so geil. Da kam diese Kurt Angle-Musik und die ganze Halle hat halt You Suck gerufen und hat sich irgendwie so eingebrannt in die Köpfe. Ja, könnte ja auch. Die könnten ja auch Angle rufen. Ne? Angle.
Aber dieses You-Suck passt halt voll gut.
Ja, das stimmt. Aber war es nicht auch mal so, als er da von irgendeiner Verletzung zurückgekommen ist, dass er da auch im Ring stand und gesagt hat, so, ja, das habe ich schon irgendwie vermisst und das wird wahrscheinlich jetzt genauso sein.
Ja. Auf jeden Fall, also wenn er zurückkommt, egal ob beim Rumble oder sonst irgendwas, die Reaktionen werden groß sein. Erstmal ohne Scheiß, also wenn es einer verdient hat, der momentan nicht bei der WWE ist, dann ist es halt Angle.
Ja, so. Definitiv. Ja,
Ich hab mir heute SmackDown angeguckt und da.
Ich noch nicht.
Ich wollte auch nur sagen, was ich nach diesem Video-Package da für Empfindungen hatte. Ich bin ja ein gefühlvoller Mensch und ich hatte echt Gänsehaut gehabt, als sie da das Video-Package gezeigt haben und ich freue mich da echt drauf, dass.
Nee, ich hab's noch nicht gesehen, kurze Frage. Sieht man die Matches oder einen Ausschnitt aus Matches gegen Chris Benoit, weil die waren ja grandios?
Nee.
Schade.
Natürlich nicht.
Ausgerechnet die besten Matches, weißt du, weil die waren. Boah.
Ja, gegen Lesnar waren die Kämpfer auch noch ganz, ganz gut. Kann man so machen. Ja, aber dann würde ich sagen, lass uns doch dann auch langsam mal zum Thema hüpfen. Ihr wisst ja, Fragen weiterhin an frage@headlock.de, Facebook, YouTube und so weiter, bla bla, kennt ihr ja alles. Aber das eigentliche Thema ist ja der Royal Rumble, findet jetzt Ende des Monats statt. Und ja, Best of Royal Rumble. Wir haben alle schon jede Menge Events davon gesehen. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal
mit den Matches. Frage?
Wir haben auch noch eine Frage, aber die schiebe ich dann danach.
Ach so, okay.
Dahinter.
Fangen wir mit den schlechtesten an?
Bitte, die schlechtesten Matches? Nee, wir fangen erstmal mit den Einzelmatches an. Genau, okay. Weil ich habe immer das Gefühl, dass ihr da draußen gerne unsere Match-Empfehlungen hören wollt. Und von daher haben wir uns alle so ein paar Matches rausgesucht, die man sich mal anschauen sollte, wenn es nicht die Rumble sein sollen. So. Also die Einzelmatches quasi, die im Vorfeld des Rumbles ja häufig sind.
Also jeder immer eins?
Jeder immer eins.
Alles klar. Hau
rein.
Aber soll ich anfangen?
Dann darfst du auch gleich anfangen, wenn du ja. hier naseweiß die Finger hier hebst.
Also, hau rein. Also bei mir ist, ich bin ja so der schwarze Lochfüller. Ich nenne ihn Porno so. Ich nenne Porno so. Nein. Also ich bin
Interracial
ja,
Porno-Star.
Darsteller, ey. Super. Weil,
also die Sache ist ja bei euch, immer das schwarzes Loch kommt ja so ab 2,5, ne? Und dafür gibt's ja mich. Deswegen ist eines der ersten Matches, was ich jetzt nenne. Also ich hab vor 2,5 gar nichts genommen, weil ich das halt nicht so krass wahrgenommen habe und sowas. Bei mir ist halt das Feeling raus, deswegen nicht weinen. Was ich richtig
cool fand. Feeling raus, das schwarze Loch zu füllen, ja.
Genau. Ja, da seid ihr dann für da.
Man merkt sich, dass man noch Heel wird, ne? Jetzt mal dreckiger auch.
Richtig schmutzig.
Ja, ja.
Ich habe nämlich von 2007 habe ich Hardys gegen M&M genommen. Also war zwar nicht das beste Match von denen, aber gut, ich war 12 Jahre alt, ne? So, lass mich in Ruhe, ich fand das voll geil. Und als ich mir das nochmal im Network angeguckt habe, das war sehr komisch, denn am Anfang kommt ja immer dieser 5 Sekunden bla bla bla, hier TVPG oder so eine Scheiße. Und bei Rumble 2007 normalerweise saß dann immer dieses V für Violence. Ja. Das war bei 2007 nicht, sondern da war nur das X für Sexual Content. Ich dachte mir so, okay, vielleicht gucke ich einen anderen Rumble gerade. Also ich weiß nicht, warum das, ja. Aber, das
ist im falschen Network, meinst du?
Ja, vielleicht. Kann sein. Nein, aber ich mochte die Matches zwischen den beiden Tag-Teams eigentlich immer. Hardys mit M&M fand ich immer sehr, sehr geil. Auch das hat mir sehr gut gefallen.
Okay. David?
Ich schummel jetzt kurz. Ich möchte kurz zwei Matches anfügen, die man auf keinen Fall sehen sollte.
Ja, hau rein.
Und das ist schon 2003 Triple H gegen Scott Steiner.
Das muss man aber gesehen haben.
Nein,
das ist so schlecht, das muss man gesehen haben.
Nee, das ist auch wirklich, das ist zu abgewöhnt. Danach haben wir auch keinen Bock mehr auf Wrestling. Genauso wie
noch
2013
besser?
The Rock gegen CM Punk. Das ist das Match, wo Kai ein Taschentuch benutzt hat, aber nicht, weil er sich gefreut hat, sondern weil er geweint hat.
Du hast gerade meinen Top 1 weggenommen.
Ach, scheiße. Also wir auf keinen Fall gucken. Dafür aber absolutes Must-See ist Triple H gegen Shawn Michaels, Last Man Standing 2004. Richtig, richtig gutes Match.
Stimmt, das habe ich ganz...
Und die haben gesaftet wie Sau.
Das stimmt.
Also
das ist ein sehr langes Match, oder? Also es war irgendwie 40 Minuten oder sonst irgendwas?
Warte mal, ich guck mal kurz nach. Ha, Google. Google ist immer gut. Aber das Match war halt einfach... sehr, sehr intensiv.
Ja, das stimmt. Also, das war ein sehr guter Kampf.
Zwischen den beiden waren halt immer meistens gut, aber das war halt so vielleicht das beste Match, was sie jemals hatten. Es war extrem brutal und auch dramatisch. Es war halt wirklich, wenn man sich das heute anschaut, denkt man so, mein Gott, das würden sie heute nicht mehr bringen, weil Shawn Michaels, der war eigentlich nur noch rot überzogen. Aber das passte einfach zu diesem Match, das passte zu der Dramaturgie, die Fehde war gut und das war halt wirklich so ein richtiges Match mit Impact. 22 Minuten ging das.
Oh. Hat sich länger angefühlt.
Und endete in einem Draw. Aber das passte auch in dem Moment. Also das war einfach ein richtig starkes Match.
Ja, das stimmt. Ich habe eigentlich auch jetzt gar nicht mehr so mega alte Kämpfe dabei. Ich finde immer, dass auch früher war der Rumble auch noch mehr im Fokus und die Titelmatches nicht ganz so stark. Also wenn ich jetzt zurückdenke, würde ich jetzt mal so auf Platz 5 nehme ich mal, ich habe auch noch ein paar Honorable Mentions. Ich hab einen Honorable Mention von 1992 und das ist der Mountie gegen Piper, gegen Rowdy Roddy Piper. Das war kein guter Kampf, das muss man ganz klar sagen, aber ich habe mich da tierisch drüber gefreut, weil Rowdy Roddy Piper da seinen einzigen Singles-Title bei WWE gewonnen hat, nämlich den Intercontinental-Titel und das war dann die Hinführung zu seinem Kampf gegen Bret Hart bei WrestleMania 8.
Eines meiner Lieblingsmatches.
Eben, also und ich hab damals habe ich halt Piper geliebt und deswegen habe ich diesen Kampf jetzt mal als Honorable Mention genommen. Als auf Platz 5 würde ich da einfach mal hier Rumble 2001, Chris Benoit gegen Chris Jericho im Leiter-Match. Ganz innovative Spots, tolle Action, gute Psychologie zwischen den beiden. Ich weiß, man darf als WWE-Fan irgendwie ja nicht mehr so richtig Chris Benoit sagen, aber die Leistungen von ihm im Ring sind halt unbestritten und dieser Kampf, der hat halt gezeigt, dass Benoit dann auch für Höheres bestimmt ist, genauso wie Chris Jericho. Das war mal wieder so ein Kampf, der hat gezeigt, dass die IC-Division eben vor allem gut da ist, um die jüngeren und die kleineren Athleten ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken zur damaligen Zeit und das hat da auch sehr gut funktioniert. Ja,
Apropos Jünger, jetzt ist es wieder
genau, Apropos Jünger.
Ja, oh, schön, hör mal, was eine Überleitung. Klar, natürlich, so 2008 war bei mir die große Jeff Hardy-Zeit. Deswegen ist bei mir auf der 4 ein Jeff Hardy-Match. Und zwar ist eigentlich gar nicht so ein geiles Match, aber vom Feeling her mochte ich das auch sehr. Ungefähr
Doch.
so wie mein Platz 5. Nein, aber ich hab, pass auf, ist erst ein anderes. Das kommt, das, was du meinst, kommt gleich bei mir noch. Und zwar Randy Orton gegen Jeff Hardy von 2008.
Ja, das
Habe ich
habe ich bei
noch.
mir auch gelistet.
Ach so, okay. Weil ich habe nämlich noch ein anderes Jeff Hardy-Match, was mir besser gefällt. Und zwar, ich fand das eigentlich ganz cool, so von den Spots her. Und ganz am Ende dieser Twist of Fate into RKO. Ich bin ja Fan von so Kontern. Also, es ist jetzt halt kein Shooting Star Press into RKO oder kein Curb Stomp into RKO. Aber das war trotzdem ganz cool. Auch so, klar, heutzutage, jetzt irgendwie fast 10 Jahre später, machen die krassere Konter. Aber so für damals war das eigentlich ganz cool. Und ich finde, die hatten auch immer eine extrem gute Chemie zusammen, die beiden. Also, Randy Orton und Jeff Hardy,
Stimmt.
das hat immer hat Klick gemacht. Deswegen
Und
mochte ich das Match sehr gerne.
bei dem Match ist auch noch richtig mies, also wer sich das anschaut, da gibt es einen Spot, wo halt Randy Orton nach draußen gegen die Barrikade fällt und so übel da liegt, wo du einfach denkst, der hat das Genick gebrochen. Also der Hals ist so übelst gedreht, wo auch die Kommentatoren auch kurz richtig stocken, und du als Zuschauer halt wirklich da hängst, so huiuiui. Aber generell, das Match war halt sehr gut. Man muss halt dazu sagen, dass man das halt damals sehr lang gezogen hat mit Jeff Hardy. Es war halt diese Storyline, dass er immer und immer wieder versucht hat, diesen Titel zu kriegen und immer wieder gescheitert ist. Und so war es halt hier halt auch, dass er ganz kurz vorm Ziel wieder gescheitert ist. Ich meine, das letzte Fünkchen fehlte immer.
David, dann, wenn du gerade schon dabei bist, dann hau noch deine Nummer 4 raus.
Ich habe es nicht per Reihenfolge, aber ich kann
Dann mach
jetzt
einfach irgendwas.
ein Match, was man sich ansehen sollte, meiner Meinung nach, was aber nicht wrestlerisch mega ist oder auch ein Beispiel, wie ein Match sein sollte, aber was man einfach schon sehen müsste, weil das halt zur Geschichte gehört, ist 1999 The Walking Mankind.
Ja.
Weil das ist nicht das blutigste Match, aber für mich schon irgendwie das Entschuldigung, brutalste Match, was es
Ist das mit
eigentlich
den Share Shots?
ja,
Genau
was es
das. Oh,
eigentlich je
aua.
gab in der WWE, weil es einfach irgendwann diesen Moment hatte, wo du gemerkt hast, dass das Publikum ruhiger wurde.
Aber
Und
warum hat er
zwar
das gemacht?
ja, weil Mankind das wollte. Das Üble ist halt, es gibt ja auch noch eine Doku, wo es halt Backstage-Material gibt, wo anschließend Mankind nach hinten kommt, zu seiner Frau. Seine Frau war ja irgendwann voll aufgelöst mit den Kindern, ist nach Backstage gegangen. Mankind kam nach hinten und der Arzt redet mit ihm von wegen so, bist du okay? Ja, klar. Und dann hat er den Sachen gefragt und er konnte sich an nichts mehr erinnern. Der hat alles vergessen, dem Moment komplett ausgeblendet, der wusste noch nicht mal mehr, wo der ist. Und die Share-Shots, sowas wird es auch nie mehr geben, sollte es auch nie mehr geben. Aber es ist halt trotzdem, das gehört irgendwie zur Geschichte von der WWE und zeigt auch ein bisschen, wie weit die damals gegangen sind in der Attitude-Zeit. Und es war halt nicht so, dass Vince das vorgeschlagen hat, sondern die Idee kam halt wirklich von Mankind.
Ja,
Und
aber
hat
war das
halt.
nicht auch so, dass. Nee, aber war das. Ich glaube, ich meine, dass Mankind ein oder zwei
Wollte ich gerade sagen,
Chairshots
und The
da
Rock hat irgendwie dann
abgesprochen
acht
hat.
mehr gemacht.
Genau, The Rock hat, meine ich, dann irgendwann rot gesehen oder irgendwie Adrenalin-Rush oder sonst irgendwas. Ich meine, das war. Die Pointe an der Sache war eigentlich, dass The Rock viel zu oft zugeschlagen hat und dann auch teilweise so auch nicht dahin geschlagen hat, wo Foley ihm hingezeigt hat, quasi, sondern immer auf den Kopf gezielt hat und nicht auf den Rücken oder sonst irgendwas.
Und da wurde nämlich der Samen gepflanzt für das, was 14 Jahre später war. The Rock ist richtig scheiße. Ja, so ist es nämlich, Freunde. So ist das
Aber das
nämlich.
Match war auf jeden Fall extrem intensiv. Aber ich habe auch wirklich noch nie in der Crowd erlebt, dass es, weil Wrestling war halt immer irgendwo fake, auch wenn die Chairshots halt dabei waren, früher ungeschützt. Aber da war halt echt, dass du als Zuschauer irgendwann hingst, von wegen so, du hattest dieses Gefühl, das ist nicht richtig, was gerade passiert.
Nee, das war halt auch, du hast auch irgendwann gemerkt, dass das halt nicht mehr die Show war, sondern dass da irgendwas nicht stimmte einfach. Und das ist ja das, was wir gerade eben gemeint haben. Du hast halt irgendwie gemerkt, dass da der Kampf aus der Kontrolle geraten ist und hast dann so ein ungutes Gefühl in der Magengegend gehabt. Dann mache ich gleich mal weiter. Ich nenne ein Match vom Rumble 2000. Noch nicht das große Titelmatch, sondern ein Tag Team Match zwischen den Hardys und den Dudleys. Das war das erste Table Match, wenn ich mich nicht komplett täusche, der WWE-Geschichte. Und die haben mal direkt richtig abgeliefert. Damals im Madison Square Garden. Unfassbar coole Spots. Sehr abgefahren. Also war dann auch so geregelt, dass jeder muss quasi beide Tag Teams müssen quasi sich gegenseitig komplett eliminieren. Nicht ein Tisch muss zu Bruch gehen, sondern halt quasi zwei pro Team. Und es muss eine Offensivaktion sein. Dadurch haben die es halt eben so ausgenutzt, dass ich weiß gar nicht, wie viele Tische kaputt gegangen sind, aber sehr, sehr viel mehr, als ich eigentlich erwartet hätte. Und gab sehr coole Spots, unter anderem die Swanton von Jeff Hardy auf, ich glaube, Bubba Ray, der quasi unten am Boden auf dem Tisch lag und Jeff Hardy ist vom Balkon eines Eingangs im Madison Square Garden gesprungen.
Man muss aber auch
Das hat
dazu
ich
sagen,
da.
dass die Crowd dazu gepasst hat wie sonst was. Im Madison Square Garden ist ja immer eine andere Crowd gewesen.
Und
Ja,
das
das passt
stimmt.
ja
Ja.
Arsch auf einmal. Also das, besser konntest du eigentlich auch den Ort nicht wählen, wo du das machst.
Das war ohnehin ein ziemlich hardcore angerauchter Rumble. Also das war der Rumble, bei dem Taz debütiert ist bei WWE. Und das ist dann auch der Rumble gewesen, wo noch ein anderer Kampf stattgefunden hat, den ich aber gleich erst später nennen wollte. Und deswegen gebe ich jetzt an den Kai über für seine Nummer 3.
Oh, meine Nummer 3. Da ist
Kai für
nämlich,
3.
Rapper, Rapper.
Ja.
Da kommt nämlich das andere Jeff Hardy-Match, was ich gerade meinte, was ich nämlich noch einen Ticken besser finde. Und zwar ist das Edge gegen Jeff Hardy nur ein Jahr später, 2009. Also auch generell, Jeff Hardy-Matches liebe ich, Edge unglaublich gut. Auch beide zusammen haben mir sehr, sehr gut gefallen. Die hatten ja auch ein relativ geiles Leiter-Match. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo genau das war. Das war auch extrem gut. Aber auch hier mit diesem, also da war ja noch die Sache, wo dann Vicky Guerrero bei Edge dabei war. Fand ich halt immer ein bisschen nervig, aber gut, ist ja dieses typische, ey, hier, Manager ist dabei. Aber auch dann dieser Turn von Matt Hardy, was extrem gut war, wo sie halt erst dieses, nicht Concerto, sondern halt, wo Jeff Hardy eben diesen Stuhl unter den Kopf von Edge liegt, während er auf dem Boden ist, und dann Matt Hardy von oben draufhauen sollte, aber dann Jeff in den Kopf schlägt, so als Turn, Edge ihn dann pinnt. Und ich glaube sogar dadurch, doch, das war dann Titelwechsel, ne? Da hat dann Jeff den Titel verloren. Und dann ging ja
Da kam
diese.
leider ein Scheiß-Match.
Und dann ging doch diese Matt Hardy, Jeff Hardy Fehde los, oder?
Genau.
Kam daraus nicht dieses Stretcher-Match zwischen den beiden?
Das kann sein,
Ja,
ja.
weil, muss ich einmal kurz ausholen, dieses Stretcher-Match zwischen den beiden, wo halt einer auf dieser Liege liegen muss und dann hoch die Entrance-Ramp hochgeschoben werden muss. Das Match hat einer der krassesten Swanton-Bombs aller Zeiten, ne?
Ja,
Wo
stimmt.
einfach Jeff Hardy von diesem scheiß Ring nach draußen springt, auf die Stretcher und liegen bleibt. Wie genau kannst du denn bitte springen? Also,
Ja,
der
aber
Mann ist
generell der
fast
jetzt ja.
einfach König. Dann aber auf jeden Fall nochmal zu dem Match. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, lohnt sich eigentlich anzugucken.
Generell muss man aber sagen, Jeff Hardy war zu der Zeit, also beziehungsweise war die Frage, wie gut war der eigentlich? Das war ja damals wirklich so, dass du gedacht hast, okay, das könnte echt so das neue Face der Company werden. Da war ja eigentlich im Aufschwung wie sonst was, Crowd-Reactions und eigentlich dann halt schon eigentlich erschreckend, was dann daraus geworden ist. Aber
Das war ja
das war
das Jahr, wo
halt.
er gegangen ist, ne? 2009, glaube ich.
Ja, also der war halt da richtig gut dabei, einfach vorher auch schon 2008. Du hast halt gemerkt, das war im Grunde genommen dieser letzte Funken. Jeff Hardy war immer beliebt, aber das hat einfach dann die Crowd komplett zu ihm geturnt.
Ja,
Du hast
komplett.
mitgefiebert als Zuschauer, also ich hing da auch mit. Also ich habe damals so mitgefiebert irgendwann bei dieser Storyline, dass Jeff auf jeden Fall irgendwann den Titel kriegt. Den Turn fand ich auch sehr gut. Das Problem ist einfach danach die Fehde, was nie funktioniert hat, war Hardy gegen Hardy. Die
Ja,
Matches haben für mich nie funktioniert. Ich weiß nicht
ja
warum.
komm, hier,
Erst bei
Total Deletion.
TNA. Genau, wollte ich gerade sagen. Da aber sowas
Nee,
von
Final
doof.
Deletion, sorry.
Ja, aber ich meine
Final
von der
Deletion, ja.
WWE.
Ja,
Ja,
klar.
das war nur Spaß. Selbst die Kämpfe sind ja keine Kämpfe, sondern es ist ja ein
Ja, du musst aber
Spektakel
denken, in
einfach
dem
nur.
Jahr kam dann ja einer der besten, also kam dann meiner Meinung nach die beste Fehde von Jeff Hardy, und zwar gegen CM Punk. Also ich finde das eine der besten SmackDown-Fehden. Und nicht, weil ich da CM Punk-Fan war oder sowas,
Aber die
sondern
gingen
weil
unter die
das auf.
Gürtellinie, ne? Uiuiui.
Ja,
Sondern
aber.
weil du Jeff Hardy-Fan warst.
Ja, weil ich Jeff Hardy-Fan war, genau. Aber auch einfach, also die beiden zusammen, das war schon krass, oder? Also das war so, hui, da war
Es hat
Stimmung.
gepasst.
Wie
Also ohne
Arsch
Jeff
auf
Hardy wäre
einmal.
halt, ja, aber ohne Jeff Hardy wäre halt auch CM Punk nicht so schnell so groß geworden. Also das hat auch Jeff Hardy da in dem Moment
Das ist
gebraucht
doch halt
einfach.
dieses legendäre Jeff Hardy-Drogenvideo, wo der in so einem Diner steht und dann
Ja,
so meint,
genau.
ja, ich habe CM Punk zum fucking Star gemacht und sowas.
Ja, wo
Tja.
dann aber auch noch hier der Vater von Punk wurde auch noch mit eingebaut, oder nicht?
Der
Das
Vater von Punk, hä?
kann ich mich dran erinnern. Als Storyline, dass es doch hin und her ging, von wegen, er hatte ihn ja
Das war mit Chris
vorgeworfen.
Jericho.
Okay.
Jupp. Glaube, soweit ich weiß.
Vertan,
Das war
egal.
Jericho.
Wurscht. Wer ist dran? David, Nummer
David.
3.
Wie gesagt, ich habe kein Ranking, aber ich bin jetzt mal Assi und ich nehme mal den Olaf einen Matchback. Royal Rumble 2000, Street Fight, Triple H gegen Cactus Jack, alias
Ja,
Mick Foley.
muss man gesehen haben. Wäre meine 1 gewesen übrigens.
Ja.
Puh,
Ach, Nummer
okay.
1 sogar. Okay, Nummer 1 hatte ich
Ja.
anders. Das war richtig hart, das war gut, intensiv. Okay, Mick Foley hat natürlich die meisten Spots genommen, aber Triple H hat trotzdem auch ordentlich Bumps eingesteckt. Und das hat einfach hingehauen. Hat 27 Minuten hat es gedauert, habe ich jetzt gerade nachgeschaut. Aber es ging sehr schnell vorbei. Das war einfach ein richtig gutes Match. Passte halt, wie gesagt, auch zu dieser Crowd, Madison Square Garden, die sind alle voll mitgegangen und.
Das war auch ein unfassbar geiles Match. Also vor allem auch, was sie da alles eingesteckt haben. Also Triple H, der sich da an so einer blöden Palette bei einem Backdrop die Wade aufschneidet. Foley, der in die Reißzwecken fliegt. Ja, genau. Ich
grade, ach, das Match ist das, da kann ich das hier sogar.
Also das ist sehr, sehr
blutig. Das ist sehr, sehr gut und das ist echt auch geil erzählt und auch allein dieser Trailer im Vorfeld. Mick Foley ist ja da zurückgekommen als Cactus Jack dann zum ersten Mal. Triple H hat ja Mankind nach Strich und Faden verprügelt, hat gesagt, hier, du willst doch nicht mehr und du kannst das nicht mehr. Und dann hat er halt gesagt, so, naja, hör mal, ich weiß, Mankind ist nicht gerade in der Verfassung, gegen dich anzutreten. Dann zieht er halt die Maske ab und reißt sich dieses weiße, zerrissene Hemd runter und sagt, aber ich kenne einen, der es ist. Und sein Name ist Cactus Jack. Und dann kommt er halt dann eben zum Ring und diese geile Musik dazu. Und das, ich habe diese Fehde geliebt. Ich fand das absolut fantastisch. Und deswegen ist es für mich einfach ein Kampf, der ist für mich das... ja, und das ist auch für mich ein Beispiel dafür, wie Hardcore-Wrestling eine gute Geschichte transportieren kann.
Aber nicht heutzutage. Aber nicht nur das, es ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie WWE damals es konnte, einen Heel darzustellen, und zwar einen sehr starken Heel. Triple H war ein Heel und er war ein Monster-Heel im Grunde genommen. Er war halt kein Weichei oder sonst irgendwas, sondern er war einfach nur arroganter Bösewicht, der aber sich nicht versteckt hat oder sonst was, sondern einfach alles eingesteckt hat, mitgemacht hat, gestellt hat.
Und dann gab's das schon nicht mehr.
Ja, sehr lange.
Ja, das stimmt. Ja, der, also es ist halt, Triple H war halt damals der Heel, der über Leichen gegangen ist. Und der war dann auch eben die Sachen nicht unfair gewonnen hat oder sonst irgendwas, sondern einfach dann auch teilweise einfach besser war als die anderen. Und da wollte ich mich auch gerade drauf zu sprechen kommen. Ich finde, das war der Kampf, für mich zumindest, wo ich Triple H als wirklich Big-Time-Player akzeptiert habe. Also da hat man wirklich das Gefühl gehabt, so, boah, hier hast du jetzt gerade nochmal den nächsten Schritt eines Stars gesehen, der jetzt nochmal den nächsten Schritt macht. Weg von dem, ja, okay, der war jetzt mal Champion, hinzu, okay, den werden wir noch viele, viele Jahre sehen und auch werden wir an der Spitze sehen. Und ich liebe diesen Kampf bis heute. Und deswegen ist das für mich der Platz 1 in meinem Ranking gewesen. Deswegen kriegt er gleich keine Platz 1, sondern nur Platz 2. Dann mache ich mit meiner 3 weiter und dann sage ich mal, ja, dem David, der das gerade schon weggenommen hat, dann sage ich mal, was mich zumindest sehr positiv überrascht hat. Ist vielleicht auch nicht unbedingt die typische Nummer 3, aber sage ich halt trotzdem mal. Und das ist ein aktuelleres Match, nämlich vom Rumble 2015.
Wieso hast du das auch? Ja, ja.
Nee, Lesnar gegen Rollins gegen Cena. Ja,
das ist meine 1 übrigens.
Oh. Ja. Da guckt ihr nochmal Triple H gegen Cactus Jack an. Nein, aber das war auch ein sehr, sehr guter Three-Way-Dance und vor allem auch, da haben alle Akteure ihre Stärken ausgespielt. Das hat echt Spaß gemacht, ihn dazu zu gucken. Lesnar war das war auch die Geschichte, wo Lesnar die Gehirnerschütterung hatte oder irgendwie so gespielt hatte und so und sich dann durch den Kampf selbst durchgewurschtelt hat und so. Aber ich weiß, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Kampf und hat Spaß gemacht und deswegen nenne ich den einfach mal exemplarisch. Was sind deine Erinnerungen daran, lieber Kai?
Ja, also das ist halt das, was wir vorhin gemeint haben, dieses Brock Lesnar-Feeling, also das hat halt sehr gut gepasst, weil Brock Lesnar war nicht nur alleine da, sondern also nicht nur mit einem Gegner, sondern mit zweien. Und da konnte halt jeder zeigen, weil du hast Lesnar einfach nur als komplettes Tier, dann Cena, der ja, also der macht ja generell Match-Stories geil und hat auch Charisma im Ring, ist aber auch stark, aber auch trotzdem beweglicher als Lesnar. Und dann nochmal Rollins, der halt hier und da versucht, irgendwie so einen Pin zu erhaschen und dann aber auch noch beweglich ist wie sonst was und auch athletisch wie sonst was. Also du hattest eigentlich für jeden was dabei. Das fand ich, die Mischung war eigentlich perfekt in dem Match. Das war das, was mir dann sehr, sehr gut gefallen hat.
Entschuldige.
Ja, du, mach du.
Da mach ich. Nee, ich finde, das war auch auf jeden Fall das beste Vorab-Match der jüngeren Vergangenheit beim Rumble. Also ich finde, das war immer wieder so ein Kampf, wo du gesagt hast, so, boah, guck dir das mal an, WWE kann dir doch noch so richtig abliefern, auch in den Titelmatches.
Ja, so, jetzt du. Was ich bei dem Match sehr gut fand, war einfach, das Problem bei Triple Threat Matches ist eigentlich meistens, dass die Story halt immer gleich ist, beziehungsweise der Ablauf sind drei Mann, aber einer ist eigentlich fast immer außerhalb vom Ring und wartet und wartet und wartet, kommt der rein, dann ist ein anderer die ganze Zeit draußen. Bei dem Match war es anders. Bei dem Match wurde halt wild durchgemischt, es waren sehr oft alle drei drin im Ring und es war halt auch logisch erklärt, wenn mal einer ein bisschen länger draußen war. Und es war halt nicht zu übertrieben dargestellt, dass halt zum Beispiel, keine Ahnung, einer kriegt einen Schlag, dann ist er plötzlich draußen 4,5 Stunden.
Ja, genau, ja. Ja, stimmt, das war ein sehr schöner Kampf. Aber David, wenn das jetzt hier schon Kais Nummer 1 war, dann übergehe ich den mal gerade. Was ist denn dann dein nächster Pick?
Ja, ich habe noch zwei.
Ja, hau raus. Wir haben ja quasi beide nur noch
ganz einen. Ganz genau.
Okay, also dann auch ganz schnell nur 2003 Kurt Angle gegen Chris Benoit.
Du Arsch, jetzt habe ich gar keinen mehr.
Ja, dann hast du aber meine Nummer 1 übersehen. Also der war.
Ich weiß, also Cena gegen Umaga.
Genau, und 2007, das war es nämlich. Ich habe jetzt als Vorbereitung hierfür, als Hintergrund, wirklich fast jeden Royal Rumble der letzten Jahre mir nochmal angeschaut, was echt teilweise schrecklich war. Und dieses John Cena gegen Umaga war halt wirklich ein richtig geiles Match. Als ich das gesehen habe, ich wusste jetzt, wer der Sieger war. Ich wusste auch, wie das Finish war. Aber das ganze Match trotzdem hat mich wiedergepackt. Es war super erzählt. Es war auch, man muss auch dazu sagen, diese Endmove, ich habe das gar nicht mehr so im Kopf, dass sie den Umaga richtig mit dem Seil gewürgt hat, was halt eigentlich schon eine Szene ist, die wirst du heute nie wieder sehen. Dass die WWE das überhaupt irgendwann mal zugelassen hat, wundert mich immer noch. Also ich war da echt geschockt als Zuschauer. Ich hing da so, ach du Scheiße, macht der das gerade echt? Weil er hat dann das nochmal gemacht. Aber es passte und das war einfach so ein Beispiel. Man muss halt dazu sagen, John Cena war 2007 schon in so einem Status, wo angefangen wurde zu boomen, langsam. Und wo auch die Matches nicht alle so toll waren. Aber bei dem Match hat er einfach richtig bewiesen, wieder was er eigentlich drauf hat. Und das.
Und Umaga auch.
Ja, Umaga auch. Das hat super funktioniert. Das ganze Storytelling, auch der Manager außen am Ring, das hat einfach gepasst. Auch das Finish mit dem Seil, was halt auch den Gegner nicht schwach hat aussehen lassen, sondern es war halt einfach was Besonderes. Es ist auch vor allen Dingen ein Match, was du einfach nicht so schnell vergessen wirst, wo du halt genau weißt, Umaga gegen John Cena wird eigentlich fast jeder Wrestling-Fan normalerweise, der das irgendwann mal gesehen hat, direkt vor Augen haben, dieses Bild, wie die auf dem Boden liegen mit dem Seil um den Hals und ja.
Da gab es auch diese Szene, wo Cena die Ringtreppe nimmt und oben aus dem Ring auf den unten stehenden Umaga wirft. Das war auch so eine Aktion, wo ich gedacht habe, so, alter Schwede, was ist das denn?
Ja.
Noch nie gesehen, aber auch sehr, sehr guter Kampf. Das wäre meine 2 gewesen.
Okay, Kai, Nummer 1.
Ja gut, also eigentlich meine Nummer 2, ne? Guck mal. Und zwar ist das vom Royal Rumble 2012. Ne? Und
ja.
Da ist
nämlich... Wir wissen gerade beide nicht, was du meinst.
Ja, pass auf.
Ich habe auch gerade so...
Und zwar im Dark Match, Heath Slater gegen Yoshitatsu. Habe ich gefreut, dass es da war. Yoshitatsu, geiler Typ. Nein.
4-Minuten-Match, war richtig gut, Mann. 5 Sterne.
Ja, wirklich, 4 Minuten. Ja, 4 Minuten, aber 6 Sterne. Macht 10.
Jawohl.
Auf jeden Fall, eigentlich meine Nummer 2, aber CM Punk gegen Dolph Ziggler. Also hat halt alles, ne? Ich mag CM Punk.
Alter.
Dolph Ziggler kann gut zählen. Das war dieses John Laurinaitis-Scheiß, aber ich mochte das Match einfach.
Das Problem war, bei dem Match fand ich, das war zu kurz. Also ich hab's mir auch letztens angesehen, weil es halt dazugehörte. Super Match, also ich fand's auch sehr gut, aber ich fand's viel zu kurz.
Ja. Ja, aber ich sag mal so, ich habe halt lieber ein Match, was zu kurz ist vom Geschmack her als zu lang. Weil zu kurz auch immer so ein bisschen sein, so klar, die Geschichte hätte man weiter erzählen können, aber lieber zu kurz, so nach dem Motto, ich würde gern mehr sehen als zu lang, sodass du denkst, ja, okay, jetzt kann auch mal langsam Ende sein.
Also ich finde,
ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
So ein Titelmatch, also da ging es halt um den WWE-Titel, also aber am Ende halt mit John Laurinaitis, der Typ, der die Raucherstimme hat, der dann eigentlich mit dem Referee zeitgleich gepinnt hat, am Ende das durchgezogen hat und so weiter, schön und gut. Aber ich fand halt einfach, das war zu abrupt zu Ende. Also die Story, die erzählt wurde, war gut. Das Match hat auch funktioniert, Harmonie auch. Aber das ist eher sowas, ich finde, ein Titelmatch um den Haupttitel sollte schon bei so einem großen Pay-Per-View irgendwie über 20 Minuten sein.
Ich möchte nochmal kurz ansprechen, Royal Rumble 2012, Daniel Bryan gegen Big Show, gegen Mark Henry, Triple Threat Steel Cage Match um den World Heavyweight Title, 9 Minuten 8.
Der war genauso schlimm.
Ja,
wobei,
ja.
Da war das Finish zumindest noch gut.
5 Minuten kürzer. Ach ja, war schwere Zeit.
Ich kann mich nicht dran erinnern irgendwie. Ich glaube, das hat sich aus meinem Gedächtnis
verflüchtigt. Aber auf den verflüchtigt. Wir werden übrigens auf das Rumble-Match da gleich zurückkommen nachher.
Oh ja.
So, Olaf, dein letztes Match jetzt.
Ja, mein letztes Match ist Angle gegen Chris Benoit vom Royal Rumble 2003. Die beiden haben ja schon da im Vorfeld immer wieder wirklich Wrestling-Lehrstunden im Ring abgeliefert. Und das hier war wirklich, wenn es ums reine Wrestling geht, war das auf jeden Fall das beste Match des Jahres 2003 und ist unangefochten. Also das muss man sich anschauen. Das ist unheimlich cooler Kampf, sehr hart geführter Kampf und war auch so ein Kampf, wo Benoit dann auch, was ich ja auch immer sehr mag, was ich jetzt auch schon mal gerade bei Triple H gesagt habe, auch die nächste Stufe gegangen ist. Ja, die Leute haben danach applaudiert, es gab Standing Ovations, obwohl Benoit den Kampf verloren hat. Engel hat sich auch wirklich den Arsch aufgerissen, damit Benoit gut aussieht und das sind zwei harte Arbeiter im Ring und das ist halt auch genau die Art von Wrestling, die ich mag. Wirklich technisch gutes, wirklich hartes Wrestling und das hat Spaß gemacht. So muss das sein. Es war
vor allen Dingen so spannend, dass du ja auch nicht mehr wusstest im Laufe des Matches, wer gewinnt.
Genau, du hast ja eigentlich erwartet, dass Angle das Ding gewinnt, aber irgendwann ist es halt immer enger geworden, immer enger und Chris Benoit kam den Sieg immer näher. So ähnlich wie mit Jeff Hardy, weißt du, der hat auch immer nochmal probiert, nochmal geprobiert und hat dann eben an dem Abend nicht gereicht, aber es hat zumindest gereicht, um den Respekt des Publikums sich zu erarbeiten. Und da gab es dann auch wirklich Standing Ovations und ich glaube auch ohne diesen Kampf wäre auch Benoit ja drauf nicht um den World Heavyweight Title bei WrestleMania angetreten. Punkt. So.
Punkt. Mic drop.
Genau, Mic Drop. Darf wolltest du dazu noch irgendwas sagen, weil du hast ja auch in deiner Liste?
Nö, du hast eigentlich schon alles gesagt. Also ich finde halt auch, dass ein Match, das wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen, weil es halt kein High-Flyer-Match ist oder sowas, sondern es ist halt eher sehr viel Matten-Wrestling auch, aber dafür sehr viele Konter und ich liebe Konter. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen wie Kai. Sobald schnelle Konter drin sind und das vor allen Dingen flüssige Bewegungen sind, die du halt vorher nicht erahnen kannst, dann bin ich halt direkt mittendrin. Dann ist auch mehr Spannung dabei und das hat das Match einfach total geboten.
Ja. Ja, damit haben wir, glaube ich, hier eine schöne Auslese getroffen an den besten, wie nennt man das, Four-Matches, die besten Nicht-Rumble-Matches des Royal Rumbles, wie auch immer. Und dann sollten wir auch eigentlich mal zum Rumble selber kommen, wo wir schon fast bei einer Stunde hier sind bei unserem kleinen
Darf
Podcast.
ich da jetzt noch mal kurz was einwerfen?
Wirf ein.
LSD.
Es tut mir leid, aber bei Rumble.
Ich schmeiß dir jedes Mal, wenn ich sage, wirf ein, dann schmeiß ich mir ein Euro hier ins Glas oder sowas.
Beim Rumble,
Ja.
finde ich, muss man jetzt halt, wir werden jetzt auf die Matches einzeln zu sprechen kommen. Zwei Sachen auf jeden Fall beachten, dass es halt einen Riesenunterschied macht, allgemein für mich, ob halt die Abstände 60 Sekunden sind, 90 Sekunden oder 2 Minuten, wo die Wrestler reinkommen.
Ja.
Und auch, wie viele Leute im Rumble sind. Es gab halt auch einen Rumble mit 40 Mann oder es gibt halt die 30er Rumbles. Das sind schon Aspekte, die wir wahrscheinlich nicht wirklich reinbringen werden, aber das sind halt schon Sachen, wo die WWE viel rumprobiert hat und manche Sachen hat man einfach gesehen, das geht gar nicht, wenn wir, glaube ich, gleich wirklich beim Match zukommen, was halt dadurch schlecht war. Und manche Sachen gehen halt ganz gut.
Ja, und was man noch erwähnen muss, ist, dass teilweise, also zumindest bei mir so, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, dass ein Rumble auch, klar ist, meistens so ein 1-Stunde-Match ungefähr, also vielleicht ein bisschen weniger, dass aber auch in so ein Rumble teilweise sehr krass von einem Moment lebt, wo du dann sagst, okay, ich mag den Rumble oder ich mag den Rumble eben nicht. Zumindest ist es halt bei mir so, dass ich jetzt, also kann auch sein, dass jetzt irgendein Rumble, den ich gleich nenne, der mir richtig gut gefällt, dass dann gesagt wird, ja, aber da war doch das und das und das und das und das, was halt alles scheiße war, was ich aber gar nicht mehr im Hinterkopf habe, weil ich nur so denke, wow, da war diese eine krasse Sache, deswegen mag ich den Rumble.
So, wo du jetzt aber hier dir einen Moment ansprichst, da werfe ich dann die Frage von Patrick ein. Und er fragt nämlich, was ist unser großer Lieblings-Special Entrance, also Surprise Entrance? Ne? Also wer ist in die Halle gekommen, mit dem wir nicht gerechnet haben und wir sind what gegangen?
Das ist, glaube ich, sehr
So,
einfach,
Kai.
oder?
Ja, ich habe das gesagt und Olaf so, pf, das stimmt ja gar nicht. AJ Styles.
Oh, ach
AJ
ruhig,
Styles.
ich hätte es einen anderen gesagt, alles klar?
Ja, nein, das war für mich der krasseste Moment. Ich habe mir diesen Entrance auch jetzt, glaube ich, schon ungelogen 30, 40 Mal angeguckt. Ich finde es immer wieder
So oft
geil.
hast du Roman Reigns ins Gesicht geschaut, in die toten Augen
Nee,
von
ich habe
Roman
auch
Reigns?
davon 20 Mal so mit so iPhone-Kamera aus der Crowd aus aufgenommen gesehen. Deswegen. Und dann immer Michael Cole so, is it? Can it be? Halt's Maul! Wichser. Ja.
David, wie wäre es bei dir?
Bei mir ist es ist super klar. Das Problem ist, ich weiß gerade nicht mehr, welcher genau es
Bei
war. Ich
mir
glaube,
ist es
das.
super Richie.
Nee, 2008 war das. Royal Rumble
2008.
Im Madison Square Garden. Und da war das Problem, also als Hintergrundstory: John Cena war da sehr lange verletzt. Und auch da war es halt schon die Zeit vom Internet, dass man halt die ganzen Newsfeeds halt wirklich sehr präsent hatte, auch Social Media. Und es war halt so die Story, er hatte sich halt den Arm ja verletzt, das war auch richtig. Und wo eigentlich der Arzt halt gleich sagte, okay, du musst so und so viele Monate aussetzen, wo man eigentlich sagte, okay, das wird eigentlich selbst zu WrestleMania sehr, sehr eng. Also das war halt wirklich die realistische Zeit von Ärzten, die ja auch sagten, das war auch nicht gefaked oder sonst was. Und dann gab es halt kurz vor dem Rumble nochmal die Info in den Newsfeeds von Cena und von den Ärzten fing so, ja, das wird nichts mit Rumble, der ist halt noch nicht fit, er versucht es, hieß irgendwie von wegen, ja, dass er in 3, 4 Wochen möglichst da ist, dass er irgendwie es schafft zu WrestleMania. Und dann kam halt der Rumble, Nummer 30, der Countdown. Und da muss man halt einfach sagen, da hat die WWE es irgendwie geschafft, dass niemand es vorher rausbekam, auch nicht ein Dave Meltzer oder sonst irgendwas. Keiner in der Halle wusste es. Der Gong kam, also der Countdown ging runter, Gong. Dann blieb 1, 2 Sekunden Totenstille und alle dachten so, hä, warum kommt denn der Theme nicht? Und dann kam plötzlich John Cena Theme. wo du einfach wirklich so, what the fuck, Moment, die Halle ist explodiert in dem Moment. Da kam der da raus, ich dachte erst, das ist jetzt ein Fake, weil der hatte den Blick gesenkt, die Kappe davor, du hast das Gesicht noch nicht gesehen. Und dann, als dann die erste Stimme halt kam im Theme, hebt er den Kopf grinsend und denkst einfach nur, what the fuck. Und dann dazu die Mimik von Triple H, hat super geklappt, dann hat er halt Shirt ausgezogen, die Halle wirklich am Toben und kaum war er im Ring, kam halt das ganze Buhen. Also er war da eigentlich schon in diesem Status, dass alle zu viel von ihm hatten, aber dass er halt zurückkam, hat keiner, wirklich niemand damit gerechnet und das war einfach ein richtiger Moment, wo ich noch weiß, ich hing vor dem Fernseher, ich hatte eine Pelle und die gingen nicht mehr weg über bestimmt eine halbe Stunde.
Ja, ich glaube auch, dass das ist, glaube ich, so der klassischste What-the-fuck-Moment beim Rumble. Also einfach, Cena hat damals alle überrascht, weil es einfach so abwegig war, dass er irgendwie wieder zurückkommt und hat daher auch so ein bisschen diesen Stempel aufgedrückt bekommen mit unzerstörbar, hier Super Cena und so.
Aber das war ja auch kein, der hat ja irgendwie in der zwei Drittel der normalen Zeit, die jeder Sportler braucht, diese Verletzung wegzukriegen, hat er es ja geschafft. Er muss ja ein Programm durchgezogen haben, strenger als sonst irgendwas. Also
keine Ahnung,
wie der das gemacht hat, aber das war richtig krank.
Das war ja auch das, was dann dieser AJ Styles Promo meinte, dieses, wo irgendwie die Ärzte gesagt haben, der ist 9 Monate raus und war dann in 4 wieder da oder sowas.
Ja.
Also ich weiß nicht genau jetzt, wie die Zeiten waren, aber das war das, was er auch angesprochen hatte. Also Cena ist schon ein Tier.
Also, ja, muss man das ganz kann man ehrlich sagen.
Aber warte, nochmal ganz kurz dazu. Klar, jetzt Returns und sowas. Also wenn es wirklich um Returns geht, nicht um Debüts. Mir persönlich hat dann aber 2010 noch ein bisschen besser gefallen. Also als Edge zurückkam.
Das wollte ich auch gerade ansprechen.
Das war, ich weiß noch ganz genau, wie das war, ne? Ich habe gerade extra mal nachgeguckt. Und zwar, da kam nämlich, 2010 kam das Remake von Pokémon Kristall, also von Gold und so raus. Und ich weiß noch, da saß ich mit meinem alten Kack-Laptop. Ne? Pass auf. Und dann habe ich, immer bis der Rumble angefangen hat, ich hatte nämlich am nächsten Tag Schule, dann habe ich, lag ich da in meinem Bett, habe dann bis 2 Uhr nachts irgendwelche japanischen Let's Plays von Pokémon geguckt, um halt zu sehen, wie das aussieht, habe ich durchgeklickt, weil ich das mega geil fand, bis dann eigentlich der Rumble beginnt und da war es so immer so, oh, ich bin schon krass müde und so, morgen Schule, richtig scheiße und dann der Rumble, da wirst du immer ein bisschen wacher und schön mit dem Countdown, da ist ja immer so ein bisschen Adrenalin, so was kommt jetzt und als dann Edge kam, ne, huh, Alter, ich stand im Bett, also das war so diese Edge-Hochzeit bei mir, wo ich den komplett geliebt habe, das war ja auch dieser berühmte Smackdown-Edge, also
ja.
Und als der dann zurückkam, so, der war ein bisschen dicker und ein bisschen Plauze bekommen. Und
der hatte aber, einen Vollbart.
Ja, das stimmt, aber hat er jetzt ja auch manchmal.
Nee, aber er hatte ja früher nicht.
Das war ein bisschen, ja, das stimmt, früher hatte er keinen.
Anders.
Ja, und einfach als da diese Musik losging und die Crowd komplett ausgerastet ist und ich auch und Edge auch und ja, Mann, ich liebe Edge, das war geil und ich hasse The Rock.
Ja, ich gehe auch gerade hier nochmal so die Liste durch, wer da noch in Frage kommen würde. Aber ich glaube, Edge und AJ Styles und John Cena sind, glaube ich, so die Kandidaten, die man da am besten nennen kann. Ich habe jetzt gerade noch so Leute gesehen wie Diesel, der 2011 irgendwie da überraschend zurückgekommen ist. Ich weiß aber nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist.
Aber, ja, ich sag mal so, der Impact war richtig fett. Was auch ein krasser Impact war glaube ich, 2010 oder 12 oder so, wo RVD zurückkam. Wo man das auch nicht erwartet hat.
Er hat einen krassen Impact gehabt, ne?
Ja, generell, also RVD war immer, wenn er beim Rumble plötzlich auftauchte, wow, aber bei dem war es halt richtig krass, weil du es einfach nicht erwartet hattest und plötzlich die ganze Crowd ausgerastet ist. Die war nämlich vorher während des Rumbles eigentlich recht ruhig und dann hast du einfach nur gehört, wie da irgendwie 20.000 RVD schreien, wie die Irren.
Ja, das kann man so machen, glaube ich.
Ja.
Ja, nee, aber generell lebt der Rumble ja auch von diesen Überraschungen und von diesen Momenten, wo man einfach dann gar nicht damit rechnet. Das macht schon Spaß und ich glaube, das macht eigentlich auch den Reiz vom Rumble aus. Oder was würdet ihr sagen? Warum gefällt euch der Rumble so gut?
Moment, man muss aber noch sagen, das ist auch irgendwie, also geht es nicht nur mir so, also als Frage jetzt an euch, ich bin immer ein bisschen enttäuscht, wenn es kein besonderes Comeback gab.
Ja, das gehört so dazu, ne?
Genau, also ich hoffe da immer. Das Schlimmste war irgendwie bei dem 40er Rumble mit 40 Mann, wo ich einfach dachte, boah, so viele Möglichkeiten, da kann es halt echt ein Comeback nach dem anderen kommen irgendwie. Und ich freu mich total da drauf und dann kam da irgendwie nicht wirklich was.
Ja, das war ja auch echt ein Katastrophen-Rumble. Jetzt sind wir schon beim Thema hier so ein bisschen.
Aber ich finde, der Rumble ist halt wirklich was ganz anderes. Ich muss auch persönlich sagen, das Royal Rumble-Match ist mein absolutes Lieblingsmatch von allen Pay-Per-Views eigentlich.
Also so geil, ne? Ich liebe es, jedes Mal aufs Neue.
Ja, also bei mir ist es auch so, ob meine bessere Hälfte ist halt, meistens guckt die halt den Pay-Per-View am nächsten Tag. WrestleMania ist eine Ausnahme, aber beim Rumble freut die sich am meisten, weil dann einfach dieses Mitfiebern von den Countdown Und das System dahinter, dass du einfach nicht weißt, wer kommt jetzt.
Ja,
Dann gibt
dieses.
es natürlich irgendwie so ein Undercarter kommt raus und alle so, okay, ja, alles klar, komm, mach mal. Aber dann gibt es halt so viele überraschende Momente. Es gibt auch lustige Momente. Es gibt auch diese Standardmomente im Rumble, wo, was weiß ich, Big Show gegen Mark Henry gegenüberstehen, also die Riesen. Da gibt es halt lustige Segmente. Es gibt sowas wie Kofi Kingston, der dann halt, oder John Morrison, die dann voll die Sachen rausgehauen haben, damit sie nicht eliminiert werden. Rumble ist echt immer so, wie soll man sagen, so eine kleine Zirkusshow, die halt kommt. Einmal im Jahr und dann hast du einfach richtig Spaß.
Wisst ihr, was das Geilste daran ist? Also auch noch, dieses, egal was das für ein Underkader ist oder sowas, oder Midkader, also egal wie schlecht weit unten der ist,
Der haut auf die Fresse erstmal.
wenn der in den Ring kommt, jederzeit erstmal so dreimal seine Finisher oder sowas, oder sein
Das
Signature-Move. Und ich liebe das,
geht mir aber echt. Ich hasse das mittlerweile.
nein, das ist voll
Ach
geil, ich
nein,
liebe
das ist
das.
super.
Das ist richtig
Nee,
Stimmung.
mir geht das inzwischen auf den Sack. Nee, inzwischen, es ist halt, ich finde
Olaf.
das ist halt, nein, das ist inzwischen so schematisch geworden. Das ist so unkreativ. Da kommt einer in den Ring und weil der frisch ist, haut der alle
Boah,
um.
ist ja
Ja, und das
unkreativ. Jetzt
kann.
fängt er mit Mimimi an.
Oh ja.
Ja.
Gut
Ist so,
Deutsch,
ich finde das inzwischen
weißt
langweilig. Weil du, nein,
du?
aber du kannst es halt inzwischen kannst du die Uhr danach stellen, wenn sprichwörtlich die Uhr, ne? Wenn der Countdown runterläuft, kommt einer in den Ring, dann kommen die Finisher. Und das ist halt so,
Ihr macht auch Sinn.
Ja, aber das gehört ja auch dazu irgendwie. Das ist ja dieses.
Aber doch nicht bei jedem.
Ja, doch, beim Rumble geht es ja auch so eigentlich um die Spots, was nicht. Ein Shelton Benjamin kommt rein, haut erstmal voll den Megaspot raus und so. Aber das ist ja auch das Besondere am Rumble, weil man muss es ja so sehen. Selbst die Undercarder haben ja meistens irgendeinen Move, das Publikum mag. Und das Publikum kriegt bei diesem Match eigentlich alle Moves, dieses Publikum mag, zu sehen.
Ja,
Genauso wie
eben.
wenn Booker T reinkommt, der irgendwie alle umhaut und dann der Ring ist leer und du weißt ganz genau, diesen Moment wollte das Publikum, dass er dann einmal da hier
Das
seinen
Spin-Rooney
Dreher
macht.
machen kann, genau, Spin-Move machen kann. Das ist ja das, weshalb man den Rumble auch mag. Das ist einfach, der Rumble ist einfach sehr viel Unterhaltung und sehr viel Spaß. Und
Ja.
für das Publikum ist das halt mega. Das ist auch für mich etwas, ein Rumble kann eine Stunde gehen, aber ich bin nie gelangweilt, weil es halt irgendwie passiert immer irgendwas und da ist halt alles viel schneller aneinander und es sind halt, in Anführungszeichen, ist es ja ein Spotfest. Nur halt, ob
Ja,
es
aber
halt
komplett.
ein Spot ist, der beeindruckend ist vom Move her oder ein Spot ist, der halt Comedy ist, mit Santino damals oder sonst irgendwas, oder halt einfach so ein Moment, wo halt einfach so zwei Stars, die halt irgendwie, die du gerne mal sehen würdest, wenn die aufeinandertreffen, voreinander stehen und einen Stare-Down machen. Das sind einfach diese Spots. Und Rumble lebt eigentlich von diesen Momenten.
Es lebt von den Geschichten, finde ich. Also, du nennst es jetzt Spots, ich nenne es halt Geschichten. Ich finde, das sind halt wirklich wenn du es halt eben schaffst, neue Fäden anzudeuten und gleichzeitig alte auch irgendwie fortzusetzen oder wieder aufzugreifen. Das finde ich halt eigentlich so geil am Rumble. Der Rumble, finde ich, hat das früher noch viel mehr ausgezeichnet als heute. Ich fand die letzten Rumbles, sage ich ganz ehrlich, fand ich halt vergleichsweise schwach, weil die eben sehr mechanisch waren in ihrer Strukturierung. Es kam einer rein, hat seine Aktion gezeigt. Dann hat er sich irgendwie nach 2 Minuten ausgepowert oder nach anderthalb. Und dann gab es erstmal Gekloppe in den Ecken. Dann gab es so ein bisschen Gewackel auf dem obersten Seil. Dann kommt der nächste rein, wieder Spots. Und das ist genau das, was mich aktuell ein bisschen stört an den Rumble-Matches. Deswegen fand ich den 2015er ganz furchtbar. Ich fand den
Hallo, da
2014er
kommen wir
ganz
gleich noch
furchtbar.
zu.
Ja, ich sage ja nur, nee, aber das ist halt, ich finde, was das so ein bisschen ausgezeichnet ist, es gibt diese Spots, was du gerade so genannt hast. Das ist schon schön, aber es muss halt auch irgendwie so eine etwas tiefere Geschichte dahinter sein. Und das habe ich zuletzt ein bisschen vermisst. Aber ich stimme euch dabei beiden zu. Klar, der Rumble ist auch für mich das größte und unterhaltsamste Match des ganzen Jahres.
Ich
Also,
meine, was
da
du
gibt's
sagst,
halt
ist ja
gar
auch nicht
nichts.
falsch. Also man muss aber nur halt unterscheiden. Zum Beispiel, wir sagen ja, wenn ein Undercarter reinkommt, ein Undercarter plötzlich Finisher raushaut, da ist es halt, weil der keine Story hat, der braucht auch nicht. Ein Rumble ist halt ein Ort, wo man halt sagt, okay, da sind so zwei oder drei Stories, die angedeutet werden oder gestartet werden oder vertieft werden oder sonst irgendwas oder eine Wendung haben, etwa wenn ein Tag-Team-Mitglied den anderen halt rauswirft und Co. Das ist auch richtig, aber das betrifft meistens eigentlich eher die Main-Eventer oder Upper-Mid-Kader. Aber die Undercarder, die kommen halt rein. Das ist das einzige Match, wo die halt mal irgendwie einen großen Star mal kurz in die Fresse hauen können, um dann anschließend rauszufliegen. Aber das ist halt dieses einmal im Jahr, wo du es halt einfach abfeierst, wo du auch nicht wirklich darauf achtest, wen haut der K.O. Wenn ich jetzt zum Beispiel die alten Rumbles, habe ich mir so viel angeschaut, was ich, dann kommt halt einer rein, echt ein Undercarder, dann haut der Chris Benoit um, dann haut er HBK um, also richtig die Dicken, aber du achtest eigentlich gar nicht darauf, wen er jetzt umgehauen hat, sondern du achtest einfach nur drauf, ey, du willst jetzt diesen Move von ihm sehen.
Ja, das ist auch 2016, da kommt Tyler Breeze rein und verpasst, glaube ich, AJ Styles im Beauty Shock oder sowas. Und ich sage einfach, ja, okay, so, es ist cool für mich. Mach du nur, du bist zwar gleich eh raus, aber es ist trotzdem, ja, mir gefällt
Ihr seid
das.
solche Crash-Kids.
Ja, so muss das sein. Einfach, du musst einfach mal genießen den Rumble.
Einfach mal Spaß in den
Ja.
Oh, ich meine, aber der schönste Moment ist doch auch wirklich, also es gibt da zwei spannende Sachen. Eigentlich das Finish und dann halt, wer reinkommt. Das sind so die beiden
Ja,
Spannungsbögen, die am
genau.
höchsten sind. Was mittendrin passiert, ist eigentlich in Anführungszeichen nicht irrelevant, aber es ist halt nicht da, wo diese große Spannung ist. Sehr selten. Zum Beispiel, okay, Shawn Michaels und so weiter macht das halt, hat das sehr gut gemacht schon mal, oder du hast halt Rumbles gehabt, wo
Aber es
einer
gibt doch.
dominiert hat, wirklich sehr lange und dann plötzlich in der Mitte rausgeflogen ist, aber eigentlich ist halt das, worauf du am meisten Bock hast im Vorhinein, dieser Countdown, wer kommt, weil jedes Mal hebt sich die Spannung. Das ist eigentlich für einen Zuschauer sehr cool. Das hast du ja beim Wrestling-Match eigentlich nicht. Ein Wrestling-Match baut sich ja langsam auf, aber in diesem Match ist es halt so, alle 2 Minuten geht der Spannungsbogen kurz richtig hoch, innerhalb von 10 Sekunden, weil
Ja.
du halt denkst so, wer kommt jetzt? Und wenn dann am besten noch irgendwie so ein Comeback kommt oder irgendjemand, womit du nicht rechnest, dann ist einfach BAM, da bist du komplett weg.
Sind ja auch 1000 Crowd-Reactions immer. So,
Ja.
da sind dann in einem Royal Rumble-Match hast du dann so 15, 20 Pops. Also, ich mag das.
Warte mal ab, wie oft bei diesem Rumble ins Publikum gezoomt wird. Wahrscheinlich so bei jedem Entrance und so.
Ja, einfach
Bei
so
diesem
17
Rumble ist ja
Mal.
eh das Geilste, dass du so viele Stars dieses Mal richtig drin hast. Im Übrigen, das ist auch noch ein wichtiger Faktor, den man auch noch nennen muss. Der Rumble Pay-Per-View besteht ja nicht nur aus dem Rumble-Match. Und das ist eigentlich Fluch und Segen zugleich, weil wenn du versuchst, eine gute andere Card zu haben, hast du einfach in dem Moment diese ganzen Topstars meistens nicht mehr im Rumble-Match drin
Ja, du
gehabt.
hast ja auch häufig, dass Leute doppelt teilnehmen, ne? Also es
Da,
ist
das
eigentlich
auch,
so
aber
oft.
nicht
War das
immer.
früher nicht. Das war früher nicht mal ganz so oft. Also früher war es wirklich so, wenn du ein Match vorher gehabt hast, war es meistens so, dass du dann fürs Rumble-Match quasi gesperrt
genau,
warst
und
oder so.
darunter haben dann manche Rumbles richtig gelitten, wo dann plötzlich nur noch ein, zwei Stars drin waren und dann ansonsten eigentlich nur Abfall im Anführungszeichen. Das war halt keiner, der
Ja.
einen Sieg einfahren würde. Und das ist auch so ein bisschen eine Besonderheit vom Rumble-Match, was man noch beachten müsste. Egal, kommen wir mal auf die Liste, oder?
Genau, lass mal, soll mal ganz von vorne anfangen oder machen wir es wieder mit Top 5, Top 10 oder so?
Nee, nicht von vorne. Chronologisch. Ich glaube, wir machen es lieber von wegen, wir machen erstmal die schlechtesten oder erstmal die besten. Ich würde
Ja,
erstmal sagen, die
ich würde sagen,
schlechtesten.
jeder nennt drei. Also jeder nennt drei schlechte und drei gute, oder?
Ja,
Ja,
machen
machen
wir
wir
wieder der
so.
Reihe nach.
Na
Ja,
gut,
wer will
dann fange ich wieder
anfangen?
an. So,
Hau rein.
gleiche Reihenfolge. Und zwar, wir machen jetzt die schlechtesten, ne? Haben wir gesagt.
Wir fangen erstmal mit den schlechtesten an,
Ja.
drei schlechte.
Und das ist jetzt eine Sache. Ich habe das Match nie gesehen, sage ich nur jetzt schon mal. Also richtig gut, dass ich das jetzt als schlechtestes nenne.
Das
Ja.
hasse ich ja.
Ja. Oh, Olaf.
Ich habe euren Podcast nicht gehört, aber ich gebe ihm 5 Sterne oder ich gebe ihm keinen
Ja,
Stern, weil
hier
ich
fünf Sterne,
gar
weil
nicht
keiner
mag.
arbeitet, weil keiner der geilste Mann
Moment,
Headlock ist.
jetzt bin ich aber auf
Richtig.
deine Begründung gespannt. Also ich finde es auch
Ja.
komisch.
Und zwar,
So,
aber
hau rein,
ist auch in
komm.
der schlechtesten Liste,
Ich
also
habe
immerhin
gehört, das soll
daher.
scheiße sein.
Nein. Ich habe nur eine Sache gesehen, ich dachte mir so, nein, das guckst du dir auf jeden Fall nicht an. Und zwar ist das 1993. Ich habe nur gesehen, wie Randy Savage von Yokozuna eliminiert wurde. Nachdem der versucht, den zu pinnen und Yokozuna den aus dem Pin sich befreit und rauswirft. Das ist doch scheiße. Das kann nur scheiße sein. Das ist doch für Behinderte. Ich werde. Oh, nee, ich höre auf. Sonst. So, nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
So, also ich als jemand, der den auch gesehen habe
Ich wette,
und nicht nur das
ich wette
Match-Finish,
beim Bundestag der AfD
ja.
sagen die so, lass mal was Geiles gucken und dann machen die den Rumble an. Und alle klatschen. Also, oh
Ja,
ja,
die
richtig
haben noch
geil.
andere Rumbles.
Aber da gewinnt ein Ausländer.
Ja.
Ich bin mir da nicht ganz sicher.
Das funktioniert da nicht. Der nimmt uns die
Da
WrestleMania-Plätze
schalten
weg
die
und so.
weg. Nach dem Elbow Drop
Ja,
machen die
genau.
aus. Und dann so, oh.
Nee, der Rumble.
Dann sagen die, oh, der pinnt im Rumble. Das ist genauso schlau wie unser Wahlkampf. Und dann gehen alle.
Der Rumble 93 war wirklich nicht gut. Also ich habe den damals noch auf Videokassette bekommen. Da war schon die Undercard war schon nicht besonders gut. Also mit den Beverly Brothers im Debüt und dem Narcissist Lex Luger im Debüt. Und ein guter Kampf war da noch Bret Hart gegen Scott Hall, also Razor Ramon damals. Aber ansonsten, der Rumble war halt echt scheiße und der litt genau darunter, was wir schon mal gesagt haben. Also der Rumble brauchte halt Star Power und das hatte dieser Rumble nicht. Also, da war halt niemand dabei, der irgendwie großartig, wo du sagst, wow, ne, der muss es jetzt sein. Und den Undertaker haben sie, der war der größte Star, der vermeintliche Favorit. Und den haben sie herausgenommen, damit dem Giant Gonzalez ihn herausgeworfen hat. Also Giant Gonzalez, kennen wir ja alle, ne, Yeti-mäßig, sicherlich eine beeindruckende Persönlichkeit, aber ansonsten wrestlerisch halt ziemlich furchtbar. Aber ich fand das damals als Kind, fand ich den sehr, sehr, fast gruselig schon, als ich den gesehen habe. Und der hat den Undertaker dann rausgeworfen. Aber ansonsten war die Geschichte des Rumbles war halt eigentlich Bob Backlund. Das muss man sich mal heute wegstecken. Der als zurückkehrender Veteran quasi, ich glaube, 45 Minuten oder sonst irgendwas durchgehalten. Ich weiß nicht mal, warum ich so einen Kram immer behalte. Ich habe keine Ahnung. Aber ansonsten war das eine ziemlich maue Geschichte. Zwischendurch gab es halt kleine Stories, Mr. Perfect gegen Ric Flair und so, aber das Finish war Katastrophe, sage ich absolut. Ich habe auch diesen, das ausgerechnet Randy Savage, diesen blöden, oh, ich habe vergessen, dass wir pinnen müssen, Spot, dass wir jemanden rausschmeißen müssen und nicht pinnen können, Spot bringt, habe ich nicht verstanden. Also, absolut schrecklich. Ja, teile ich aber deine Meinung, ist absolut unter den schlechtesten Rumbles aller Zeiten. Dann, David,
hau rein. Mein Problem ist gerade ein bisschen, wir sollen nur 3 Stück aussuchen, aber ich habe eigentlich eine längere Liste. Ich nehme es mal einfach vorweg, 2015, und da eigentlich nur, auch wegen der Crowd und wegen der Engstirnigkeit.
Die Crowd war das Beste an dem Rumble.
Nein, Moment. Das war bezeichnend quasi. Die Reaktion von der Crowd hat eigentlich das gezeigt, was ich auch vor dem Monitor bzw. vom Fernseher einfach da dachte. mit dem schönsten Moment eigentlich. Also es ist eigentlich eins der coolsten Rumble-Momente am Ende, wenn halt, also gewonnen hatte Roman Reigns, am Ende kam halt The Rock raus, der seinen Arm gehoben hatte. Und dann das Gesicht von The Rock ist so geil, wo das Publikum so geboot hat. Und ich meine, man muss halt dazu sagen, The Rock wird eigentlich nie ausgebuht in der Zeit, aber der wurde so ausgebuht und dann einfach dieser Blick von wegen so, oh, okay, scheiße. Das gibt's sogar als Internet-Meme. Aber ansonsten, der Rumble war absolut schlecht. Da ging es einfach nur von vornherein darum, dass Roman Reigns das Ding gewinnen soll. Es war ja sogar die Aufmachung von Royal Rumble. Also selbst der Trailer vorher und Co. Und die Story hieß ja immer so, ja, 30 gegen einen, der eine gegen alle.
Das war ein Jahr später.
Achso, Entschuldigung.
Ja, das war 2016.
Du weißt gar nicht, warum machst du einen Podcast?
Dann machen wir beide zusammen. Beide zusammen. 2015 und 2016 litten eigentlich nur unter Roman Reigns und unter diesem Mega-Push. Und das Problem war einfach, der Fokus war von allem anderen weggenommen.
Aber das 16 war gar nicht so schlimm, da fand ich 14 schlimmer.
16 war aber halt auch total unlogisch, dadurch, dass dann die, da kam doch hinterher die, wie heißt denn nochmal hier?
League of Nations.
League of Nations, oh, ich hab sie vergessen, ich wollte gerade hier, ja, auch wieder passend zur AfD, aber dass die ihn halt,
bei 2015 muss man noch dazu sagen, das hatte halt auch noch solche Momente wie, ich hoffe, ich liege es richtig, aber ich meine schon, dass Kane und Big Show irgendwie die Mitte des Rumbles so dominiert haben, dass sie alles rausgeworfen hatten. Und das war einfach so, schlecht, aber noch schlechter fand ich dann halt, wie die dann rausgeworfen wurden. Und einfach nur alles war so richtig so, so dröge, als wenn du gedacht hättest. Vom Eindruck war es einfach so, Booking Team hat einfach nur gedacht, okay, wir pushen mal Roman Reigns und der Rest so, 0 auf 15, wie machen wir das? Ja, komm, Big Show und Kane machen das alles. Das war so bescheuert.
Ja. Das war halt so ganz oldschool Booking, wir brauchen 2 große Jungs, damit der eine gut aussieht, so ungefähr. Und das war
furchtbar. Da gibt es ja auch dieses legendäre, Daniel Bryan wird eliminiert und danach kommt dann der Goldust rein mit diesem Shattered Dreams, also direkt danach.
Ja.
Das ist schon ganz witzig eigentlich.
Was war eigentlich der Rumble, wo Rey Mysterio reinkam?
Einer davor.
Das war 14.
Ja. Der können wir den auch noch mit reinnehmen? Alter.
Hat ja, aber dann haben wir gleich keine mehr. Ja,
aber eigentlich können 14, 15 und 16 zusammen, weil das halt einfach dieses Roman Empire als Überhang hatte, meiner Meinung nach. Und bei 14 war es halt einfach legendär, nicht nur, dass sie Daniel Bryan haben rauswerfen lassen, sondern einfach total unspektakulär in der Mitte von Bray Wyatt, ohne jede Storyline anschließend. Also es hatte einfach auch gar keinen Sinn, dass er ihn auch noch rauswirft. Und dann kam einfach Rey Mysterio raus, der nur live kam und so ausgebuht wurde,
Nee. Bei 14er war das Problem mit Batista.
Bei 14er das war ja die Sache, dass Daniel Bryan, glaube ich, gar nicht dabei war.
Und genau, der sollte ja.
Den haben sie alle.
Bryan sollte
ja
herbeigerufen.
Ach stimmt, bei 30 haben sie gedacht, Daniel Bryan kommt. Und kam nicht, dann kam Rey Mysterio, dann wurde ausgebucht. Bei 15 war Daniel Bryan, der rausgeworfen wurde. Ja, richtig?
Genau.
Okay, aber ich komme da echt durcheinander, weil alle drei, das muss ich auch dazu sagen, hatten einfach diesen Tenor für mich. Deswegen komme ich bei den dreien auch total durcheinander, weil es war halt einfach immer dieses. Eigentlich,
aber
die Crowd wollte ja Daniel Bryan bei den Rumbles, sondern es war einfach, nee, die WWE wollte was andersweitiges und im Grunde genommen die letzten 3 Rumbles waren ja eigentlich WWE gegen die Crowd.
Ja, das ist halt das Problem. Deswegen waren die auch alle nicht besonders gut und ansonsten waren die auch nicht besonders kreativ.
Das ist ja auch die Sache, warum der Rumble 17 schon allein viel, viel geiler als die letzten 3, weil du weißt einfach nicht, wer gewinnt. Also, ich habe halt wirklich keine Ahnung, ne? Vom Prinzip her kann jetzt ja, es könnte Lesnar gewinnen. Macht zwar keinen Sinn, aber er könnte. Goldberg könnte genauso gut gewinnen. Wir könnten Goldberg gegen Roman Reigns haben in WrestleMania. Richtig geil. Hab ich richtig Bock drauf. Aber es könnte auch der Undertaker gewinnen zum Beispiel. Also es kann so viel passieren, du hattest das schon lange nicht mehr. Sonst war immer, einer kam zurück vom Rumble, okay, der gewinnt. Ah, guck mal, da ist Roman Reigns, okay, der gewinnt. Roman Reigns ist Champ, Triple H gegen Roman Reigns bei WrestleMania, okay, Triple H gewinnt. Aber jetzt, who knows? Wie gesagt, vielleicht kommt Finn Balor zurück, vielleicht gewinnt Finn Balor.
Ja, vielleicht gewinnt auch Chris Jericho und muss dann gegen Kevin Owens ran, schade. Nee, aber generell, das ist auch wirklich das, worauf ich mich dieses Jahr bei Rumble freue, dass es ganz viele Siegkandidaten gibt, aber 14, 15, 16 war es halt wirklich schlecht.
12 war auch nicht gut,
wollte ich ja, mal so das war, in den Pott werfen. Nummer 12 war das, wo ich echt euch beide hasse, ohne Scheiß, weil ich durfte mir diesen Rumble jetzt nochmal anschauen, weil ich nicht mehr wusste, okay, wie waren die jetzt? Ich gucke mir 2012 an und das war ohne Scheiß der schlechteste Royal Rumble, den ich je in meinem fucking Leben gesehen habe.
Da das waren gar ja nicht. Auch gar keine Leute drin. Das war ja sowas von das Gegenteil von Star Power. Du hattest da Michael Cole drin und so eine Scheiße, ne?
Ja, das Ding war ja eigentlich nur Jerry Comedy. Lawler. Das war das Schlimme. Der ganze Rumble bestand nur aus Comedy.
Komm, warte, wenn ich jetzt mal gucke, wer drin war. Ricardo Rodriguez, ne? Okay, cool, super. Jerry Lawler, klasse. Michael Cole, Hammer. Karma, ja gut, diese obligatorische Frau, die da noch drin ist, weißt du? Dann noch Road Dogg. Ja gut, kann man jetzt vielleicht noch machen, aber lohnt sich auch nicht wirklich. Jim Duggan, da gibt's auch geilere Legends als Jim Duggan. Klar, erster Rumble-Winner, bla bla, aber muss man jetzt auch nicht haben.
Dann hat's ja, halt Moment, bei dem Rumble war aber nochmal das Problem. Erstmal, es war ja total Comedy, aber das Übelste war eigentlich, dass Chris Jericho ja reinkam und die Crowd war ja sowas von hinter ihm wie sonst was. Und eigentlich, das wäre der richtige Sieger gewesen. Das war einfach das Feeling. Du hast eigentlich gedacht, okay, das ist jetzt Jericho und wer hat am Ende das Ding gewonnen?
Sheamus.
Ja.
Wo sie auch alle gejubelt haben, weil Sheamus damals auch eigentlich gar nicht in der Position war, dass er jemals hätte einen Rumble gewinnen sollen. Also der war einfach nur, der hat den gewonnen, damit irgendjemand den gewinnt, der nicht schon tausendmal dabei war, so ungefähr.
Und ja, was und vor ist dann bei WrestleMania passiert?
Ich wollte gerade sagen,
18 Sekunden.
Das war vor allen Dingen dann nicht mal mit dem Main Event WrestleMania, den man nicht möchte als Rumble-Sieger, sondern dann halt, ich glaube, der
Opener, ja, das ist auch frech, ne?
Das ganze Ding, das war einfach schrecklich. Wirklich schrecklich. Also es war genauso wie, schrecklich wie, was ich, Mick Foley sehe ich total gerne, kommt dann raus und dann steht er gegen Santino Marella, der die Schlange rausholt und er die Socke und du einfach nur denkst so, ja, komm, bitte, ist nicht. Also einmal so ein Spot ist
halt lustig. Mega versaut, ne? Der Satz. Wenn jetzt mal so...
Ja, der hat halt Satine Schlange, die kann halt was, ne?
Ja, komm, aber, Sakura,
können wir. Da passt halt wirklich nicht. Also die Hälfte der Leute, die reinkamen, war halt einfach wirklich Grütze. Die Storyline gab's da drin einfach nicht. Das war echt ein richtiger Tiefpunkt. Und ich glaube, die Crowd war auch echt sauer, als da Chris Jericho raus war.
Ja, es war halt ein Kack-Rumble. Also es war. Jericho wäre halt der Crowdpleaser gewesen und so hat es dann Sheamus gemacht, um einen unbedeutenden Titel dann bei WrestleMania zu gewinnen. Was eigentlich dann für Daniel Bryan gut war, weil er dadurch irgendwie overgekommen ist und man weiß nicht
genau. Aber wo wir jetzt gerade bei den ganzen Letzteren sind, da war ja...
Ich wollte auch noch einen reinschmeißen. Ich wollte noch den 2011er reinschmeißen.
Ja, den wollte ich auch mit dem schlimmsten Sieger, wo ich doch weiß, da war nämlich meine beste Hälfte, saß auf der Couch. Boah, die war so sauer, ne? Die hat geschrien von wegen so, was soll der Scheiß? Warum denn der? Ausgerechnet der hat die WWE einen Arsch auf. Also die war richtig sauer, ne? Weil einfach, die hing da so, das kann es nicht sein, du hast halt echt einen Rumble-Sieger gehabt, wo die Couch saß. Also da war ja gar keine Reaktion, war einfach nur für mich so, okay.
Ja, ich hab's mir halt irgendwie gedacht, ich weiß so, ich war so, ich hab resigniert einfach in dem Moment. Ich hab so, als ich gesehen habe, dass er da noch irgendwie so lange im Ring war, hab ich gedacht so, okay, es muss Alberto Del Rio werden. Auch diese Geschichte, dieser Hope-Spot am Ende mit Santino Marella. Und das war der einzige Moment, wo ich wirklich Santino Marella jemals angefeuert habe. Ich weiß auch nicht genau,
ja, wieso. Ja, wir auch. Wir hingen da richtig so, oh Gott, bitte. Weil eigentlich hast du gedacht, nee. Aber dann gab es da kurz einen Move, den er durchgebracht hat. Und du dachtest so, ja, oh mein Gott, bitte, doch. Weil alles war besser als einfach Alberto Del Rio. Weil, okay, mag ein toller Wrestler sein und so weiter, aber in der WWE funktioniert der nicht wirklich. Oder hat nie funktioniert. Die Crowd war halt eigentlich tot. Und dann kam Santino und die ganze Crowd wieder so, ah komm, vielleicht doch. Und dann quasi nach dem ersten Tritt in die Eier, den man halt hatte, weil man erst nicht mitbekommen hatte, dass Santino draußen war, kam der zweite Tritt in die Eier von der Crowd. Und das war einfach nur noch, das. Man muss das mal echt zusammenrechnen. Von 2011 bis jetzt zuletzt war ja eigentlich jeder Rumble im Mittelfinger gegen die Crowd, oder?
Ich muss da ganz ehrlich sagen, dass mir beim Elfer Rumble das sehr, sehr gut gefallen hat mit CM Punk und dem New Nexus, dass dann so der Ring übernommen wurde, wo dann so CM Punk wirklich so arrogant im Schneidersitz im Ring saß und dann war da irgendwie... ich glaube, Husky Harris, also der gute alte Bray Wyatt. Und dann, ich glaube, war da nicht dieser Mason Ryan auch noch dabei? Oder?
Ja, darf ich da mal was einwerfen, bitte, wo was? Ich nämlich noch meinen Hals habe?
Was denn?
Hast du das Match nicht letztens gesehen? Ich weiß nicht, ob du es. Ich habe es letztens gesehen, und zwar vorgestern. Ich habe so einen Hals gehabt, weil das mit New Nexus war so gut.
Ja, ich wollte es gerade ansprechen. Ich glaube, du meinst das Gleiche wie ich. Ja, und zwar, dass
dann kam Cena.
ja, weil der ganze, und das war so schlau einfach, weil der Nexus war im Ring und dann kam einer rein und direkt alle drauf und rausgeschmissen. Das war richtig smart gemacht, fand ich. So richtig schön, CM Punk auch als dieser Nexus-Anführer, wie ich schon gesagt habe, saß da irgendwie im Ring, hat den Nexus für sich arbeiten lassen und dann kommt Cena und haut dort alle kaputt und du denkst dir so, also klar, es muss halt einer kommen, der das macht und bei Cena macht es ja auch Sinn. Also so, wer soll es halt sonst machen als Cena, ne?
Ja, aber
Aber
warum nicht zu
es ist halt
zweit,
trotzdem scheiße.
was weiß ich, mit einem Triple H oder sonst irgendwie jemand zusammen oder also einen zweiten Big Star, und da kommt der alleine rein und der hat die innerhalb von Sekunden alle rausgeworfen. Alle. Bis
Ja,
auf
das
diesen
ist.
Backenknopf. Das war unglaublich. Das war eigentlich. Ja, Gott, ich mach doch nicht mehr
Es
daran
passt
denken.
doch, hallo, es passt doch zu Sinas Geschichte mit dem Nexus. Erst begräbt er den alten Nexus und dann nochmal den New Nexus hinterher.
Aber das
Also,
Problem.
History repeating, mein
Ich
Freund.
weiß, aber das Traurige ist einfach, Kai hat ja recht. Die Story da war ja auch richtig geil. Es passte so gut. Es ist genauso.
Ja.
Ach Gott, ich krieg da wieder einen Hals, weil das einfach so. Das ist so unglaublich. Weil das ist auch noch unrealistisch. Weißt du, du siehst da eigentlich vier Mann, die sind komplett ausgeruht. Und Cena kommt rein, lololol, und du aus. Und dann hat er noch zwei auf einmal zeitgleich rausgeworfen. Als wäre noch nicht nur einer nacheinander genug. Nein, noch zwei zeitgleich.
Das war super, Sina, ne?
Ja, aber da richtig.
Ja, so sieht's aus.
Okay, aber können wir zumindest zusammenfassen, dass 2011, 12, 13, 14, 15, also alles nicht so prall
Die
war.
letzten 6 Jahre, so ungefähr, die letzten 6, 7 Jahre. Ja, also, es ist schon bezeichnend, dass irgendwie da die letzten Jahre einfach die Events nicht mehr so gut waren. Also die Rumble-Matches einfach nicht mehr so gut waren, wie sie halt eben davor noch gewesen sind. Also,
Besonders
ich bleib.
im 14 hätte ja auch CM
Ja.
Punk gewinnen können. Das war ja auch dieses CM Punk gegen Authority. Jetzt nicht nur, weil ich halt CM Punk über alles liebe, aber nichtsdestotrotz hätte er da auch gewinnen können, meiner Meinung nach.
Er hätte sogar noch ein drittes Mal gewinnen können, wo er dieses Straight Edge gemacht hatte mit seiner Society. Wo es richtig gut war, wo es ja angelehnt war an Stone Cold Steve Austin, wo er sehr lange allein im Ring war und jeder, der reinkam,
Genau,
hat er
das war auch sehr gut.
rausgeworfen. Und dann hat er ja auch wieder einen auf die Fresse bekommen.
Und dann halt diese Kane-Scheiße
Ja.
und ja, und dann war er weg und ach, einfach Mittelfinger an mich persönlich, an Kai.
Okay, aber
Wir haben ja
jetzt haben wir doch
von.
einen riesen Haufen schon mal zusammengefasst, als das war schlecht. Jetzt kommen noch die anderen Einzelsachen, oder?
Jetzt kommt nur das,
Genau,
was
ja, ich
gut
habe noch
war.
von. Ja, ich habe auch noch von dem Kollegen Embi auf Twitter, der hat uns geschrieben hier, was er besonders gut fand, den 99er Rumble mit Vince wirft Austin raus. Ich sag mal, das war zumindest ein What the fuck Moment, aber der Rumble an sich war echt
Also
scheiße.
erstmal lass das, dass der in dieser Top-10-Liste mit den schlechtesten Rumblers auf Platz 1 ist.
Also ich fand den auch schrecklich, also vor allem die Story muss man ja, ich weiß nicht, wenn jemand den nicht gesehen hat, war ja einfach so, dass ja quasi ein Kopfgeld auf Stone Cold ausgesetzt wurde. Und dann irgendwann
Ja.
kam er ja raus, er wurde ja rausgezogen, da wurde er ja in einer Toilette in der Halle verprügelt und lag dann da die ganze Zeit. Und kam er dann wieder, und das war einfach so richtig Vince Russo Booking, das war alles durcheinander, wirklich das ganze Match über nur durcheinander. Und es war eigentlich auch nur auf diese zwei Mann bezogen, was halt eigentlich ein bisschen doof ist, wenn du einen Rumble hast, wo einfach 30 Mann reinkommen. Und eigentlich besteht die Story nur aus dem Anfang und dem Ende. Und der Rest war
Ja, aber
für'n
dazwischen
Arsch.
war halt auch
Ja.
nix. Dazwischen war halt auch gar nichts. So irgendwie. Das war ein liebloses Gekloppe im Ring, wo hin und wieder mal jemand übers oberste Seil gesprungen ist. Und der Rest war halt einfach langweilig. Da waren keine Geschichten, da waren keine wirklich interessanten Charakteren oder irgendwelche, weiß ich nicht, Entwicklungen. Es war einfach nur so. Es war im Endeffekt, also, was wir jetzt heute mit Reigns hatten, war das damals mit Austin, nur dass man damals Austin geliebt hat und Reigns halt eben Reigns ist, ne?
Ja, und dann war das auch das Finish von diesem Rumble war ja auch Kacke. Also dass Austin, weißt du, sich so ablenken lässt, dass er sich dann rauswerfen lässt von Vince, das war ja auch. Puh.
Ja, eben, das war nicht gut und da hat man mal wieder gemerkt, manchmal muss man vielleicht auch den Russo das Kommando entreißen. Ich weiß gar nicht, ob er damals noch
Ja, der war
Booker
der
war. Ich
Booker.
glaube, ich meine ja, bis 2000 war, glaube ich, war
Ja,
der da, ne?
er war Booker, und das war echt so Paradebeispiel dafür, wie man einfach zu viel in ein Match reinpacken kann.
Genau, aber dann lass uns mal zu den schönen Seiten kommen.
Da gibt es sogar viele.
So. Es gibt sogar viele. Ich hätte jetzt mal ganz spontan eins gesagt, was hier, wir haben, muss man ja fairerweise dazu sagen, wir haben hier, glaube ich, alle so eine Best-of-Liste hier parallel auf, damit wir uns das irgendwie merken können. Da ist ein Rumble dabei, den hätte ich jetzt nicht so weit da unten gesehen, weil ich den als Jugendlicher sehr oft gesehen habe. Und das war nämlich der von 1995. Das war nämlich der, wo die Zeiten auf eine Minute runtergesetzt worden sind. Und das war zwar ein bisschen schade, dass der irgendwie kürzer war, aber ich fand den trotz alledem extrem unterhaltsam. Und damals zumindest. Ich meine, es war nicht unbedingt der spannendste Rumble, weil man sich irgendwie gedacht hat, so, ja, das, da wusste man schon irgendwie, wie es ausgeht, aber ansonsten hat der mir irgendwie ganz gut gefallen mit Shawn Michaels am Ende als Sieger. Fand ich nett. Dann gibt es British Bulldog zuletzt drin und so. Das weiß gar nicht. Habt ihr den gesehen? David, hast du den gesehen? Der Kai hat es eh.
Ja, ich habe den damals auf TL5 gesehen. es war auch ein guter Rumble. Auch das Ende war an sich gut. Nur was mich halt abgefuckt hatte, war halt, dass die Musik vom Bulldog gespielt wurde. Weil das war eigentlich ein Abfuck, meiner Meinung nach. Weil das halt einfach dann von der Logik her auch nicht mehr passt. Weil wenn die Musik spielt, ist das Match auch zu Ende für mich. Und
ich fand, ja.
Ja, weißt du nicht, wie ich meine?
Der Mensch am Mischpult, der Mensch am Mischpult entscheidet noch nicht, wer gewinnt.
Nein, das nicht, aber es ist halt einfach vom Feeling her so, dass es halt
ja, ich weiß,
weg war und das hätten sie einfach nicht machen dürfen. Hätten sie eher so klassisch, wie es halt schon öfters war, derjenige jubelt, aber die Musik ist noch nicht da, Ringglocke noch nicht geläutet, alles schön und gut, aber hier hatten sie halt die Musik abgespielt und dadurch war halt, ja, der What the Fuck-Moment, als er rausgeworfen wurde, war dann halt irgendwie auch ein bisschen ärgerlich, obwohl ich Shawn Michaels damals als. Ich war Fan als Kind von dem, habe auch eigentlich gehofft, dass er den Rumble gewinnt, aber in dem Moment war ich halt einfach sauer, wo ich einfach dachte, ja, es kommt, es war die Musik, es, das kann jetzt nicht sein.
Ja. Na, aber ich fand's trotzdem, obwohl der ja so gerne kritisiert wird dafür, dass halt eben die Abstände so kurz waren und dass da auch echt wenig Star Power war. Also ich weiß auch noch, so Leute, dass wie Tom Pritchard und so da zum Ring gekommen sind und solche Sachen, wo ich auch fragst, einmal auffüllen bitte. War kein so richtig toller Rumble an sich, aber ich fand ihn trotzdem unterhaltsam. Das war so ganz subjektiv mal so mein Senf dazu. Aber wir haben auch noch andere schöne Rumbles. Kai, sag mal, schöner Rumble für dich.
Ja gut, also halt passend zu dem Cena-Comeback war der 2008 Rumble. Das ist halt auch die Sache, ich weiß gar nicht mehr richtig viel davon. Aber das ist halt diese Sache, die ich meinte. Dieser eine Moment macht halt auch ein Match für mich komplett aus teilweise. Ich weiß nicht mal mehr, was da alles passiert ist, aber weil das Ende dann so intensiv war, mag ich halt den ganzen Rumble. Das ist halt immer die Sache bei mir. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Weil wenn du jetzt mal da so reinguckst, okay, Undertaker fängt an mit Shawn Michaels, klingt eh schon mal nicht schlecht.
Ja, also der Mittelteil war halt schlecht, aber ich weiß, was du meinst, weil das ist auch der Rumble, den ich am meisten gesehen habe nach 1997. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, ich wahrscheinlich echt wegen diesem Endmoment, den gucke ich mir immer wieder an.
Also und ja, aber wenn du so an sich da reinguckst, klar, in der Mitte war relativ lau, aber auch jetzt nochmal so am Ende dann mit Triple H und dann halt dementsprechend danach John Cena, ist schon eigentlich nicht schlecht als Achter Batista. Klar, du hast halt dafür auch dann irgendwie einen Hornswoggle und so einen Scheiß drin, worauf du auch verzichten kannst. Du hast deine Star-Power mit Jimmy Snuka und Roddy Piper. Ja, also, der ist schon nicht schlecht. Kann man machen, ne?
Die Star-Power mit Jimmy Snuka
übrigens. Ja, also Legends-Power.
Verstorben, wollte ich gerade nochmal so erwähnt haben, ne?
Das stimmt.
Eine weitere Legende, die abgetreten
muss ist. Muss man jetzt über den positiv reden, der halt mit dem Wort durchkam, nee, weil er verjährt wurde?
Wollte ich gerade sagen,
so nee, irgendwie ist auch ein bisschen kritisch. Es ist so gemischte. Ich habe heute auch schon gut über Chris Benoit geredet, da darf ich auch kurz Jimmy Snuka ansprechen.
Aber wenn wir schon mal dabei sind, ohne Spaß, ich finde Jimmy Snuka sei immer so, als wäre der mega auf Steroids.
Ja, total.
Das war der auch.
Ich fand Eddie sah schon immer so aus, ne, aber Jimmy Snuka halt mir am Arsch. Schön, haben wir auch angesprochen.
Ja. Super. Genau, gute Laune zur Mitte
Stimmung.
Des Podcasts. Stimmung. Genau, David.
Ich hau 1997 raus. Das war nämlich eigentlich der Rumble, der Stone Cold groß gemacht hat. Aber nicht nur das fand ich halt daran geil. Also erstmal, der Rumble war bei einer sehr großen Crowd und es war halt von der Story halt so, dass Stone Cold halt reinkam. Er war noch gar nicht so extrem over. Er fing halt an, over zu kommen. Und dann hat er halt einen nach dem anderen rausgeworfen. Das Schönste dabei waren halt einfach seine Mimik. Und das ist halt einfach das, was ich schon öfters mal im Podcast sage. Das unterscheidet halt einen guten Wrestler von einem Superstar. Sei es einfach, dass er halt sich auf die Ringecke setzt und dann auf die Uhr schaut, von wegen so erstmal den Nächsten kommen oder Liegestütze macht. Einfach so richtig so, ja, wie soll man sagen, einfach von sich so überzeugt und so badass, dass es irgendwann cool war und irgendwann die Crowd nach dem nächsten Rauswurf immer lauter wurde, immer mehr ihn angefeuert hat dann auch. Und dann kam halt einfach der Moment, wo plötzlich die Musik von Bret Hart kam, was super genial war, weil da war, anders als beim Debüt von AJ Styles, hat die Regie in dem Moment das Gesicht von Stone Cold gezeigt, was genau richtig war, weil Stone Cold sich dann an den Kopf gefasst hat, ich wollte gerade sagen an die Haare, aber die hat er ja nicht, und dann total geschockt geschaut hat, was aber super passte. Bret Hart kam rein mit der Flippe, wo du dachtest, okay, der frisst ihn gleich bei dem Gleibe auf und nimmt dann irgendwas noch zum Frühstück. Und dann haben die beiden sich dermaßen auf die Mob gehauen, was beide auch sehr gut verkaufen konnten. Und egal wer reinkam, die haben im Grunde genommen den Rumble dann auch beherrscht. Also die haben halt nach und nach auch jemand rausgeworfen und so. Und die beiden waren halt die Hauptakteure, die haben den Rumble getragen. Er war nicht perfekt, der Rumble, weil es gab halt auch Sachen, die halt, ja, es war halt die Zeit, wo WWE halt versucht hatte, neue Märkte zu erschließen. Da hatten sie halt ganz viele Mexikaner drin. Das,
ja, das war einfach. Der fand auch in San Antonio statt, war das, warst du auch,
ja,
der,
ne? Und das, okay, Problem war einfach, die Crowd konnte mit denen nichts anfangen. Und noch schlimmer war halt einfach, die konnten anscheinend auch die Regel teilweise nicht. Dann war halt einer, ich guck mal gerade nach, der hieß Mil Mascaras. Der hat sich sogar selber eliminiert, weil er auf den Turnbuckle gestiegen ist und dann halt ein Elbow oder sowas gezeigt hat. Oder ein Schlag von oben ist dann rausgesprungen, wollte wieder in den Ring rein und die Ringrichter halten ihn zurück. Du hast einfach gemerkt, das war ein Abfuck. Das war auch nicht jetzt gespielt oder so, das war einfach ein Abfuck, weil er es nicht gepeilt hatte. Und generell war die Star Power halt in diesem Rumble wirklich sehr gering. Aber was halt da passte und was auch einfach tragend war, war diese Storyline, die geschrieben wurde und die erzählt wurde von Bret Hart, Stone Cold. Da war es zum Beispiel auch, Bret Hart hat Stone Cold rausgeworfen. Ringrichter waren aber dem mit auf der anderen Seite, was sogar logisch war. Das war auch plausibel für den Zuschauer. Stone Cold schnell wieder rein, hat der Bret Hart zum Beispiel eliminiert und Co. Das hat richtig gut gepasst und es war einfach, ja, Spannung. Und da wurde ein Star im Grunde genommen vollends geboren und eine super Fehde gestartet.
Genau das. Ich meine, die Fehde zwischen den beiden ging ja da schon vorher los, aber das ist halt ein Rumble. Ja, da hat man Austin nochmal etabliert und das ist auch genau das, was ich ja meine. Also beim Rumble gehen halt auch gerne mal Sterne auf und passend dazu schmeiße ich dann einfach mal den Rumble 94 hier in den Ring. Da war es nämlich unter anderem der Stern des Kevin Nash, Diesel, der da dominiert hat in der ersten Hälfte des Rumble, der sehr viele Leute rausgeworfen hat. Ich weiß jetzt gar nicht gerade aus dem Kopf, wieso, ich glaube 6, 7, irgendwie sowas, und auch Ewigkeiten allein im Ring war und da eben ja, gezeigt hat, was er kann. Und am Ende gab es dann wirklich einen Moment, den hat man sich als, da hat man sich als Kind immer gefragt, so, was passiert denn, wenn zwei Leute gleichzeitig aus dem Ring fallen oder so? Und das ist genau da passiert. Das sind dann Bret Hart und Lex Luger. Oh, Lex Luger, darf man gar nicht dran denken, dass der jemals irgendwie in einem Main-Event-Region gewesen ist, aber sind dann gemeinsam ineinander verkeilt übers oberste Seil geflogen und der inkompetente Präsident Jack Tunney damals,
der nie Präsident
war, hat dann einfach bald, genau, nee, der war halt ein Show-Präsident, so, ne, also er hatte ansonsten nichts zu sagen, der war halt ein On-Air-Präsident. Hat dann beide zu Siegern erklärt und man ist irgendwie aus dem Rumble rausgekommen, so, hä, was? Aber es hat eben total Spaß gemacht, weil das hat man noch nicht gesehen und man war auf jeden Fall heiß drauf, auch zu sehen, was dann daraus erwächst irgendwie. Und heute wissen wir, WrestleMania 10 gab es dann ja für beide eigentlich eine Titelchance, wenn denn Lex Luger es nicht komplett abgefuckt hätte.
Wenn er nicht vorher gesoffen
so hätte im Vorfeld. Genau, wenn er nicht vorher in der Bar gewesen wäre und angegeben hätte, dass er am nächsten Tag Champion wird. Schade, dumm gelaufen. Und,
kann ich hier aber noch hier
ein, auch noch was mal
einwerfen wieder?
Wirf ein. Wenn du jetzt mit Owen Hart kommst, dann wollte ich das
gerade sagen. Nee, ich wollte nur sagen, also beide haben halt versucht, es so zu machen, dass sie absolut zeitgleich auf der Matte landen. Die Kameras hatten es auch versucht, quasi so gut zu kaschieren, weil kam schnell um die Ecke, also quasi der Moment nicht ganz drauf. Aber du hast eigentlich schon gesehen, dass es nicht ganz perfekt war. Es gibt nachher einen Rumble, auf den ich gleich dann kommen will, 2005, wo es ungewollt absolut perfekt funktioniert hat.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich wollte gerade noch ganz kurz Owen Hart ansprechen beim Rumble 94. Da hat er eigentlich mit Bret Hart zusammen hier die ja ein Tag Team Match im Vorfeld bestritten und das war diese Zeit, wo Owen Hart gerade so auf dem Weg dahin war, Heel zu turnen und das war dann auch der Rumble war der Moment, wo Owen Hart dann endgültig geturnt ist. Da hat er dann nämlich nach einem verlorenen Tag Team Match hat er dann Bret Hart gegen das Bein getreten, ne, so an das verletzte Bein, was auch schon bearbeitet worden ist. Und für Bret Hart war es halt dann ganz cool, weil er dann, also cool in Anführungsstrichen, weil er dann angeschlagen in den Rumble gegangen ist und man da noch mit viel mehr mitgefiebert hat. Und Owen Hart wurde halt ausgebuht ohne Ende, als er reingekommen ist und war dann auf einmal der Bösewicht, der dann bei WrestleMania 10 dann auch Bret Hart besiegen durfte. Also das sind viele kleine Verstrickungen gewesen, die halt da sehr interessant waren. Deswegen nenne ich den auch mal als positives Beispiel. Kai, it's your turn.
It's my turn. Und zwar...
It's your turn.
Der Royal...
Sind nicht in 2005er, dann springt dir David
ins Gesicht, glaube ich. Dass Kai immer, wenn wir über so 90er-Sachen reden, immer ganz ruhig ist. Aber bei 2000er, dann ist er komplett da.
Ja, normal, das ist halt mein Thema, ne?
Auf dem Punkt.
der schaltet wahrscheinlich das Mikrofon auf Mute und macht ja, gerade irgendwas einfach, anderes dabei, oder?
Der so. Guckt sich halt so Pornos an.
Ja, ich glaube, ja, bei The Rock-Videos muss ich mich mehr schämen. Und zwar, ich weiß nicht, also ich kann nicht mal sagen, ob der Royal Rumble objektiv gut ist, aber ich liebe den Rumble einfach, weil ich ihn ungelogen circa 10-mal gesehen habe. Und zwar.
Oh, 10-mal, das
ist ja nicht. Ja, ich bin Olaf, ich
gucke den Rumble
17.000 Mal. Ja. Ja, gut, der geht auch immer lange, ne? Lass mich in Ruhe.
Du musst ja früh ins Bett, ne? Ich meine, um 9, da kommt die Mama rein
und sagt, ja, nach dem Sandmann, hallo? Der wirft dann immer den Sand, dann mache ich immer die Augen zu, dann kriege ich den Sand nicht ins Auge, kann ich länger wach bleiben. Ich bin mega smart.
Genau, da kommt die Mama immer rein und sagt, Kai, mach den Pornos aus, du musst ins Bett.
Kai, mach den Rock aus. Ich so, nein.
Zieh dir die Fäustlinge an, Kai.
Zieh dir die Fistlinge an. So, jetzt reicht's aber.
Royal Rumble. Jetzt ist mies. Finisher, sein Fistling.
2006. Und zwar, ich habe den ganz oft geguckt, weil ich einfach mega geil fand, dass Rey Mysterio gewonnen hat. Mit dem Leiter von Eddie reinkam. Klar, jetzt, man kann halt sagen, dass das vielleicht ein bisschen geschmacklos ist. Ganz krass, dass WWE so auf dieser Eddie Guerrero-Welle geritten ist und sowas. Aber ey, mir war das scheißegal. Ich habe mitgefiebert. Rey gewinnt, kommt als. War das Zweiter oder war das Erster? Ich weiß gar nicht. Als Zweiter war das, glaube ich, ne? Ja,
Zweiter
kam als Zweiter rein. Ist bis zum Ende drin mit dieser geilen Hetze, so am Ende gegen Randy Orton. Ich hab's geliebt, Randy Orton. Ach, Rey Mysterio, geilster Typ zu der Zeit. Ach, ich liebe ihn. Und das war, weißt du, deswegen macht mich das auch so traurig, dass er 2014 so ausgebuht wurde. Weil ey, guck, ohne Spaß, so Rey Mysterio verdient so nicht ausgebuht zu werden. Das ist halt so ein richtiger, das ist ein richtiger Feel-Good-Typ. So, du buchst doch keine, so, du buchst auch keine kleinen Kinder aus.
Ich
fand den Moment
so scheiße, ich hab den ausgebuht quasi vor dem Fernseher. Das Problem war einfach bei dem Rumble, fand ich, also ich kann es verstehen, wenn du halt Fan von ihm bist und das Feel-Good-Moment, aber das war einfach von vorhinein so festgelegt und eigentlich darauf nur bezogen, dass du eigentlich schon beim Entrance wusstest, alles klar, der gewinnt den.
Die Sache war, also ich wusste aber schon, dass Rey Mysterio gewinnt, also bevor ich den Rumble überhaupt gesehen habe, also ich habe es halt nicht live gesehen oder sowas, ne? Deswegen ist es halt auch nicht so, dass ich. Also es war halt nicht so wie heutzutage, dass ich gucke und so sage, oh, was passiert denn jetzt, wer gewinnt denn jetzt? Sondern ich wusste, dass Rey gewinnt, aber es war mir halt egal, weil es mich einfach gefreut hat. Und ey, ich war 11, so lass mich in Ruhe. Nein, also dementsprechend ist das halt mein Lieblings-Rumble.
Dein absoluter Lieblings-Rumble?
Entschuldigung. Ja.
Das ist wow. Traurig.
Du bist traurig.
Wow. Also ich dachte, wir machen die Liste jetzt noch ein bisschen länger, aber jetzt, wow.
Ja, aber ja gut, viele habt ihr halt auch schon genannt, ne? Also die ganzen krassen hier 1900.
Du meinst die ganzen krassen so 2012 und
1817.
Der 1945er Rumble, du, der hat's in sich.
Deswegen, ach, ich mag 2006, mir egal, was ihr alle sagt. Ich wette, andere Leute mögen auch 2006 und nicht eure irgendwie 1712er Rumbles oder sowas. 2006 ist der Shit. Fußball-WM in Deutschland.
Ist der Shit, jawohl.
Ja. Das ist lit.
Ja, David, bring mal ein bisschen Klasse hier in den Rumblecast. Sag uns mal noch was. Was
hätte ich habe jetzt erstmal den 2005er, weil wenn ich den schon gerade verpflichtet habe, muss ich den halt jetzt raushauen. Den fand ich halt sehr gut. Und das nicht nur wegen dem Finish, sondern es war halt schon so, dass halt sehr viele Namen drin waren, die irgendwo hätten gewinnen können. Also ob es ein Shawn Michaels war, Kurt Angle, Batista. Selbst als Ric Flair reinkam, war schon irgendwie so, hui. Oder Edge und Eddie Guerrero. Und das war, also der Rumble hatte halt Star Power. Auch Chris Jericho war dabei, sehe ich gerade. Das war einfach schon ein Rumble, der halt auch innerhalb des Matches unterhalten konnte und auch Spannung bot. Und das Finish war halt, ja, das ist halt legendär. Bei dem Finish ist halt einfach das Lustige. Du konntest es nicht perfekter machen. Du kannst es halt heute wirklich noch ein Standbild machen. In dem Moment, wann halt, eigentlich sollte es ja so sein, Cena soll auf Batista kommen und Batista soll ihn dann quasi rauswerfen. So, klappte nicht, sie federten sich am Seil, beide stürzten drüber und landeten wirklich auf die Millisekunde genau zeitgleich auf dem Boden. Also besser kannst du es nicht machen. Das Problem war einfach, das war eigentlich nicht beabsichtigt. John Cena war gerade mitten in einem Mega-Push drin und er hat ja auch anschließend in Interviews gesagt, dass ihn da richtig Muffensaus ging. Ich glaube, der hat sich wahrscheinlich auch in die Hosen gemacht vor Angst, weil man muss halt so bedenken, Vince ist ja auch schon jemand, der verzeiht halt keine großen Fehler und Batista sollte eigentlich mega gepusht werden. Und dann passiert dieser Super-GAU, dass ausgerechnet dieser Frischling, John Cena, ist gerade mit ihm rausgeflogen ist und dieses Finish versaut hat, weil das war halt Cenas Schuld, das hast du gesehen. Und dann kam Vince raus, was noch viel geiler war, eigentlich passt es, also Vince kann das sehr gut verkaufen, kam wütend raus, wo du dachtest, alles klar, er hat das gut überbrückt, jetzt kommt irgendwie eine Entscheidung, dann rutscht er in den Ring, was halt einfach legendär ist und schafft es sich irgendwie an beiden Beinen diese Muskeln zu reißen.
beim Genau, erstmal, nee, erstmal das eine, nee, genau, erstmal das eine, ich glaube, weil er sich irgendwie das Bein angeschlagen genau. hat und dann hat er sich irgendwie den Oberschenkelmuskel gerissen. Dann versucht er auf dem anderen Bein aufzustehen und dann siehst du halt, wie das Bein wackelt kurz und dann fällt er direkt einfach hin. Und ich will gar nicht wissen, was dieser Mann da für unfassbare Schmerzen gehabt hat, ja. wenn du dir einfach mal beide Oberschenkelmuskeln reißt. Ne? Und er saß dann, das war auch ein sehr merkwürdiger Moment, wo er dann da saß.
Mal anschreit.
Und hatte. Genau, nee, er hat erstmal nur gestarrt, hatte er ja eigentlich. Und die haben ihn halt angeschrien und er hat irgendwie dann ging es halt, der Kampf halt ganz schnell weiter und Batista hat John Cena rausgeworfen und schwupps war der Rumble vorbei.
Genau, aber das ist glaube ich das Coole, aber, war halt, wirklich, man muss wirklich sagen, mal Food up for Vince, der hat sich diese Schmerzen nicht anmerken lassen, noch nicht mal eine Sekunde, der hat halt wirklich
unfassbar,
komplett ja. die Mimik im Gimmick gehalten, total böse, schreit rum, zum FOI von wegen, ja, die müssen das und das machen, aber es war halt situationskonvert, der sitzt da. Man wusste natürlich als Zuschauer nicht, warum kann er nicht aufstehen und saß da eher wie so ein kleines Kind, was am Schmollen ist, total wütend, was sein Spielzeug kaputt gegangen ist. Ich fand den Rumble cool, also nicht nur wegen dem Finish, weil das halt was sehr Besonderes war, was es auch so, glaube ich, nicht mehr geben wird, weil dass es so perfekt hinhaut, dass die beiden Füße zeitgleich auf den Boden kommen, nie mehr, kann ich mir nicht vorstellen, weil beabsichtigt schaffst du es nicht. Und der Rumble war halt auch innen drin, also im Mittelteil, das war einfach abwechslungsreich, es war Starpower, so muss eigentlich auch ein Rumble aussehen.
Ja. Ich würde jetzt mal noch auch mal neueren nennen, zur Abwechslung mal, den 2007er, vor allem auch wegen der Schlussphase. Also Schlussphase war dann mal eben, ich habe noch mal geschmeidige 10, 15 Minuten Undertaker Shawn Michaels. Und der hat auch mächtig, mächtig Laune gemacht, finde ich. Also ich habe ihn letztens noch mal gesehen und war da überrascht, wie sehr der mich gut unterhalten hat. Und Undertaker und Shawn Michaels im Ring ist ja halt immer Magie pur und war jetzt auch hier keine Ausnahme. Die haben sich da wieder einen knallharten Schlagabtausch geliefert mit wahnsinnig coolen Kontern. Und am Ende hat dann der Undertaker eben Shawn Michaels noch rausgeworfen. Weiß ich gar nicht. Hat euch das auch so gut gefallen, das Finish für mir? Weil das hat mich auch so ein bisschen für manche Länge in dem Kampf entschädigt, wo ich gesagt habe, so, aber das Ende fand ich halt geil. Das ist wieder was Kai gerade gesagt hat. Manchmal reicht auch dann ein guter Moment im Rumble, um einen dann irgendwie so ein bisschen rauszuholen. Wie habt ihr den wahrgenommen?
Also dann springe ich einfach mal rein. Mir hat der auch sehr gut gefallen, generell, wenn du jetzt mal siehst, dass Taker als 30. reinkam und trotzdem einfach 13 Minuten drin war. Also das ist ja eigentlich normalerweise nicht häufig. Ich glaube, John Cena, wie lange war der drin? 6 Minuten oder sowas? Als der als 30. kam, irgendwie sowas. Und ja, halt, wie du gesagt hast, dieses zwischen Undertaker und Shawn Michaels, dieses Hin und Her, das war schon sehr, sehr gut. Also da hätten auch beide gewinnen können, meiner Meinung nach. Das genau, war das, nicht das so war eindeutig. An der Sache. Und gerade dann, je länger eben das Match ging, umso mehr hast du dann gedacht, okay, gewinnt vielleicht doch Shawn Michaels. Also, weil normalerweise denkst du dir, alles klar, Undertaker kommt rein, der ist noch relativ frisch, zack, dann alle raus, Shawn Michaels raus, Ende. Aber halt gerade so, weil das dann immer länger ging, sich immer mehr gezogen und gezogen hat, dachtest du, okay, vielleicht passiert jetzt doch noch irgendwas, vielleicht kommt doch irgendwas von Shawn Michaels und Shawn Michaels gewinnt. Das war ja auch dieses, war ja auch dann, Shawn Michaels war von Raw, Undertaker von SmackDown, so die zwei größten von dem Brand quasi. Nee, das fand ich eigentlich sehr gut. Das ist halt sowas, was es dann in den späteren Rumbles nicht mehr so häufig gab, dass du wirklich, obwohl es jetzt nur noch zwei sind, ich meine, wann war das letzte Mal, dass du bei zwei Leuten nicht wusstest, okay, der gewinnt jetzt eh?
Das ist eben die Sache. Die beiden konnten es auch einfach verkaufen. Die haben ja wirklich diese Spannung, wie auch bei ihren Eins-Matches, so hinbekommen, dass du irgendwann halt wirklich nicht mehr wusstest, wer schafft das jetzt. Das konnten die einfach immer, die beiden.
Ja. Das ist es halt auch. Sind wir jetzt eigentlich schon langsam so auf der Zielgeraden hier? Also mir fallen langsam nicht mehr so. Ich habe noch zwei Rumbles, die ich gerne nennen würde.
Ja, nenn mal.
Aber, also mein Top 2 Rumble wäre der Rumble 2001.
Das war auch bei mir zwei, ja.
weil der war auch richtig cool. Also das war halt, abgesehen davon, dass es halt der Rumble im Vorfeld von WrestleMania 17 war, was ja halt auch eine geile, also für mich die beste WrestleMania aller Zeiten ist, aber es ist halt auch eben von den Geschichten, die da erzählt worden sind, war es halt richtig geil. Du hattest das Comeback von Steve Austin, der dann da zurückgekehrt ist. Du hattest auch so eine kleine ECW-Invasion da drin. Ganz viel, auch so ein bisschen Showkram mit Drew Carey und am Ende hattest du aber dann auch, du hattest sogar Blut, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche, mitten im Rumble, weil Austin irgendwie geblutet hat. Das war schon ein richtig gutes Ding und hat mächtig Spaß gemacht. David, wenn du dran denkst, was sind da die Momente, die du im Kopf hast?
Ich fand, der Rumble hat einfach schon auch gut angefangen. War einfach dann mit Hardy war direkt so ein Publikumliebling. Der Aufbau von diesem Rumble war einfach generell so, dass halt immer irgendwas passiert war und eine neue Nuance reingebracht wurde. Beispielsweise als Kane reinkam, das war halt der Rumble, wo halt irgendwie bei jedem Rumble wird es erwähnt, ja, Kane hat es geschafft, 11 Mann zu eliminieren, das war genau bei diesem Rumble. Und so wurde halt
Genau.
nach und nach eigentlich jeder Big Star wurde irgendwo gepusht oder hatte so irgendwie seine kleine Fehde oder Storyline innerhalb des Rumbles. Und das fand ich halt bezeichnend. Und halt Stone Cold war halt auch der richtige Sieger im Grunde genommen. Weil da war Comeback und dann
Genau.
war einfach Boom, richtiger Push wieder.
Ich fand es halt auch witzig, dass dann auf einmal so ein Hardcore-Element da in den Rumble kam, wo auf einmal da Gegenstände im Ring rumlagen und die Leute sich dann auf einmal da mit Gegenständen verprügelt haben und sowas. Das war halt einfach ein anderer und frischerer Rumble. Und genau das hat's dann auch ausgemacht. Und wie du gerade gesagt hast, da hast du dann die kleinen Geschichten, die richtig ja, für Unterhaltung gesorgt haben. Und halt hat gleichzeitig diese große Geschichte mit dem wiederkehrenden Steve Austin, der dann irgendwie am Ende dann doch against all odds Kane noch rausschmeißen konnte und sich damit halt den Titelkampf sichern konnte. Ich glaube, also für mich ist das auf jeden Fall der zweitbeste. Wer ist denn dein bester, David?
Mein bester ist 2004.
Oha, ja, dann hau raus, den habe ich gar nicht auf der Liste.
Wieso nicht?
Weiß nicht, bei mir ist der Beste
Da
ein
war der
anderer.
Sieger Chris
Erzähl ich aber
Benoit.
gleich.
Bei dem.
Ah, stimmt, den hab ich ganz vergessen, stimmt. Aber der wäre bei mir auch nur auf drei, glaube ich. Aber ist okay, erzähl.
Ja, bei dem war es einfach. Erstmal, Chris Benoit war über eine Stunde drin. Was halt wirklich richtig heftig war. Und bei dem Rumble mochte ich einfach auch die Mischung von den Wrestlern, die reinkamen. Es war halt immer wieder, das halt, klar, es kamen ein paar No-Names, beziehungsweise halt Undercard, aber es gab immer wieder einen neuen Schwung von Wrestlern, auf die du halt richtig Bock hattest. Und es gab mehrere Kandidaten, die das Ding hätten gewinnen können. Und Chris Benoit hat es aber auch einfach geschafft. Ja, er konnte es halt immer verkaufen, auch bei seinen anderen Matches, so dass du irgendwann mitgefiebert hast. Also halt eine Verletzung hat er halt auch durchgezogen. Also er hat die ganze Zeit, wenn er im Laufe des Matches halt irgendwann gesagt hat, okay, ich habe mich am Arm verletzt, hat er das durchgegeben. Du hast halt wirklich diesen Mitfiebermoment bei diesem Rumble gehabt, und den ich halt sehr selten beim Rumble hatte. Höchstens vielleicht noch bei, da weiß ich leider nicht, welches Jahr das war, bei dem, wo es halt um das Rematch ging zwischen HBK gegen Undertaker. Es gab halt wirklich nur diese zwei Mal, wo ich beim Rumble dermaßen für eine Person mitgefiebert habe. Und das war halt hier der Fall, wahrscheinlich deswegen mein Lieblingsrumble.
Ja, und auch ein cooles Match-Finish, wo dann Benoit gegen Big Show zuletzt im Ring stand und Benoit dann auch wirklich diese, ja, wie soll man sagen, diese Nehmerqualitäten und diese Zähigkeit halt dann bewiesen hat und Big Show dann übers oberste Seil gezogen hat in einem Guillotine-Choke eigentlich und dann irgendwie, ja, auch wieder against all odds, ne? Also entgegen aller Erwartungen hat er dann eben durchgehalten und hat sich dann auch das Titelmatch bei WrestleMania 20 gesichert. Das stimmt schon. Also das war halt auch ein sehr, sehr guter Rumble. Das hat auf jeden Fall auch gut Laune gemacht und mit Benoit halt auch jemanden wieder nach vorne gebracht. Das muss man halt eben auch sehen, ne? Was wir vorher erzählt haben. Der hat eigentlich beim Royal Rumble 2003 mit seinem Titelmatch gegen Angle, da haben halt auf einmal Leute gedacht, oh ja, vielleicht wollen wir doch mehr von dem sehen. Und dann mit diesem Rumble-Sieg hat er dann den endgültigen Push bekommen, dass er dann auch mal in den Main-Event gesetzt wird. Also dauerhaft für ein paar Monate
Und wem hat er dann
zumindest.
meinen Titel gewonnen?
Von
Ah,
Triple
genau, von
H.
Triple
Es war ein Triple Threat Match. Triple H gegen Shawn Michaels gegen Chris Benoit und Madison Square Garden damals. Shawn Michaels geblutet ohne Ende. Und ich glaube, ich meine sogar, dass Chris Benoit auch Triple H zur Aufgabe gebracht hätte im Crippler Crossface. Und Triple H war damals ja mehr oder minder unbesiegbar. Und deswegen waren alle sehr verwundert, dass der dann tatsächlich im Crippler Crossface aufgibt. Kai, du hast jetzt gerade eben schon deinen Lieblingsrumble genannt,
Ja,
oder
das
vertue ich
stimmt.
mich da?
Aber
Du hast dein Pulver
ja,
schon
das ist
verschossen.
manchmal kann ich mich nicht zurückhalten. Nein. Aber ich muss noch mal jetzt, also vorhin als jetzt abgesehen davon von jetzt irgendeiner Topliste oder sowas, aber ne, als wir vorhin so über die ganz aktuellen Sachen gehatet haben, der 16er war aber besser als die vorherigen, fand ich. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Das stimmt.
Also der
Das
16er, den
stimmt, ja.
kannst du auch so, wenn du mal irgendwie Bock hast, den Rumble zu gucken, kannst du den 16er echt gut gucken. Also klar, es ist halt diese Roman Reigns-Kacke so, aber auch an sich, dann hat sie am Ende nochmal diesen schönen Moment mit Dean Ambrose und Triple H. Das war auch nicht schlecht. Also, das ist halt nicht so. Also, der ist auf keinen Fall auf einer Stufe mit dem 15er und 14er, meiner Meinung nach.
Nee,
Der
der
ist
war
schon um
schon
einiges
besser. Aber es
besser.
war halt trotzdem, ja, aber trotzdem auf sehr niedrigem Niveau, um es
Und auch
vorsichtig zu
weiterhin
sagen.
Mittelfinger
Der ein.
gegenüber den Fans.
Ja, ist halt so sehr
Ja.
vorhersehbar und sowas, klar. Aber so, als wenn du jetzt nur den Rumble an sich betrachtest, ohne diese ganze WrestleMania-Scheiße mit Triple H und Roman Reigns, ist das ein Rumble, den du eigentlich echt gut gucken kannst, meiner Meinung nach.
Natürlich, den kannst du sehr gut gucken. Das Problem ist halt da auch wieder, das Match an sich wäre besser gewesen, wenn es halt zum Beispiel nicht die Trailer und die Aufmachung von Rumble halt so gegeben hätte.
Ja,
Diese
klar.
Vorhersehbarkeit, ich weiß nicht, warum man das so extrem pushen muss, ist ja generell auch das Problem, worunter Roman Reigns leidet, dass halt alles so sehr mit der Brechstange und mit Leuchtreklameschildern, die alle hinzeigen, bing, 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 das wird passieren, so vorhersehbar ist, dass es halt diesen Boring-Effekt hat. Dabei war das Match selber gut.
Habt ihr es mitbekommen?
Ja.
Es war ganz witzig bei Raw. Und zwar, da haben die ja so ein.
Ich höre jetzt mal weg, ich hab's noch nicht
Das
gesehen.
ist kein Spoiler. Also wirklich nicht.
Ach so.
Und zwar, da haben die einfach nur so ein Videopackage gezeigt, wie dann in der letzten Raw-Folge Chris Jericho gewonnen hat. Ne? Also den Titel gegen Roman Reigns gewonnen hat. Und dann natürlich haben die so einen Fan gezeigt, der dann seine Hände beim Kopf zusammengeschlagen hat, so nach dem Motto: Oh mein Gott, was ist denn da passiert? Aber das Bild war halt von einem ganz anderen Part von Raw. Also war halt gar nicht darauf bezogen, dass Roman Reigns seinen Titel verloren hat, weil, wie wir natürlich alle wissen, hat da fast die ganze Crowd gejubelt. Und keiner war dagegen. Und das sind also die Sachen, wo ich mir denke, okay, muss das wirklich sein? Müssen wir es halt so hart versuchen? Ich finde diesen Roman Reigns halt ja mega behindert eigentlich. Immer dieses, oh, der ist, also es ist halt einfach Mainstream geworden, Roman Reigns zu hassen. Egal, ob er
Es
sich jetzt
geht aber
verbessert
nie
oder
gegen die
nicht.
Person. Also
Ja, klar, ist
ich
halt
glaube, wir
immer
können ja alle sagen,
dieses.
dass das ein guter Wrestler ist und auch sehr viel Potenzial hat, aber es ist ja einfach gegen die WWE in
Also
dem
er ist ein
Moment,
okayer
dass.
Wrestler, ne? Also ich finde jetzt nicht so, ich finde auf jeden Fall, also befriedigend würde ich sagen jetzt als Schulnote.
Ja, aber
Gut
Potenzial
nicht.
hat er auf jeden Fall, aber
Ja, das
das ist
stimmt.
halt wirklich dieses Problem, das hatten wir auch schon im letzten Podcast, ja. Wenn die WWE versucht, die einen für zu dumm zu verkaufen, in dem Moment halt sind es die Fans, dann turnt das Publikum irgendwann gegen dich, weil
Ja, das
es
macht
halt
halt
einfach angepisst ist.
unsympathisch auch, finde ich.
Genau, und dafür kann der Reigns eigentlich herzlich wenig. Also er ist ja der Büßer eigentlich nur dafür. Aber es ist halt so, und die WWE musste einfach auch reagieren. Ich weiß auch nicht, warum die es macht. Also es macht auch gar keinen Sinn. Genauso finde ich auch, ich hoffe auch, dass bei diesem Rumble das halt wirklich jetzt nicht so machen, dass es eine Vorgeschichte, was wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, es auch so machen, dass halt du erahnen kannst, wer gewinnt. Weil momentan ist bei der WWE echt das Problem, dass sie so viele Sachen immer so aufbauen, dass du schon alles vorhersehen kannst, dass du eigentlich auch als Fan bist du eigentlich am meisten drin, wenn du denkst, du hast vielleicht ein bisschen Einfluss oder dass du einfach mitfiebern kannst, weil du nicht genau weißt, was passiert. Das ist ja wie in der Serie auch, wenn du halt ein Game of Thrones guckst, ist ja auch erfolgreich, weil du halt gewisse Sachen nicht vorhersehen kannst oder unerwartet kommen. Und die WWE macht halt momentan genau das Gegenteil, wobei man sagen muss, es gibt ja ein Gerücht, denke mal, das kann man ja ansprechen, dass Vince ja was ganz Besonderes vorhaben soll für Cena gegen Undertaker, wo selbst die News-Sheets
Nee,
extra
das soll
nicht
auch jetzt gar
veröffentlicht.
nicht mehr kommen. Das Match soll
Nee,
auch gar nicht mehr kommen.
die News, ja, Moment, ja, was passiert? Ich weiß ja nicht, kann auch sein, dass beim Rumble irgendwas passiert, aber die News-Sheets haben extra diese Info jetzt nicht weitergegeben, weil die nicht wollen, dass Vince das abändert, sondern das durchzieht. Also es gab diese Vereinbarung innerhalb der News-Sheets, dass diese Info nicht weitergegeben wird, damit das auf keinen Fall verhindert wird. Wo es
Also,
anscheinend nicht sehr
okay.
gut
Wo hast du das gelesen? Wo hast du das gelesen? Nur
beim
so.
Meltzer und beim, muss ich gerade mal
Okay.
schauen.
Also halt das, was ich
Die
zuletzt
Hauptquelle
gelesen
war ein
habe.
anderer. Moment. Ja,
Also das, was
hier
ich
kann
zuletzt
gucken.
gelesen habe, ist nämlich, dass Taker gegen Cena nicht passieren wird.
Ja, das werden wir sehen. Also ich glaube, da wird WWE auch noch fröhlich Gerüchte einfach streuen und auch mal sagen, nee, findet
Es
jetzt
gibt ja
nicht
auch die
statt.
An
Einfach damit wir alle ein bisschen
Es gibt ja auch
überraschter
die
sind, weißt
Ansage, dass bei WWE irgendwas Krasses geplant werden soll, jetzt in Bezug zu Wrestle Kingdom, dass da jetzt was ganz Geiles kommen soll und sowas.
du? Ich hab's gerade gefunden
Also.
im Übrigen. Das war jetzt Brian Alvarez auch von, wie heißen die? F4W Online. Also eigentlich eine gute
Ja.
Quelle. Dass er halt eine konkrete Info erhalten hat, also auch komplett, wo er sagt, das stimmt auch so, dass der WWE-Boss halt besondere Pläne halt vorhat und nicht wie ursprünglich geplant, halt, wie halt Kai schon sagt, John Cena beim Undertaker, gegen Undertaker bei WrestleMania, sondern was anderes vorhat, was die Fans überraschen und auch eigentlich sehr gefallen soll.
CM Punk
Nur halt
Comeback. Dankeschön.
genau das, nur halt genau diese Info. Ich meine, ich habe es noch nie erlebt in den letzten Jahren, dass News Sheets alle synchron sagen, okay, diese Info geben wir wirklich dieses Mal nicht weiter, weil wir wollen, dass das so passiert. Dass es halt wirklich eine gute Idee
Ich
geht.
finde es aber auch mal ganz gut, ehrlich gesagt, dass auch mal nicht einfach nur der Klicks wegen irgendwie da was rauskloppt.
Das
Hoffentlich
wird, wollte
hält
ich ja sagen,
das.
das wird
Also
eh
wenn
nicht
das wirklich
halten.
so sein sollte.
Ja, also was mir halt Hoffnung macht, wenn wir halt die News-Sheets unabhängig voneinander sagen, wegen so, die Idee, die sie gehört
Ja.
haben, gefällt ihnen richtig. Also die freuen sich da drauf. Das ist dann schon was, was auch wieder ein bisschen Hoffnung macht.
Das stimmt schon. Ja, mal sehen. Ich bin da noch skeptisch. Der Rumble wird den ersten Anhaltspunkt dafür geben, was wir bei WrestleMania
Das
sehen werden.
stimmt.
Und mal gucken, was das ist. Also da, deswegen glaube ich, sind wir da auch alle ein bisschen aufgeregt drauf. Aber vergnügen uns bis dahin noch mit den älteren Rumbles. David, wer ist denn dein Nummer 1
Hä,
Rumble?
hatte ich schon.
Hast du schon? Okay.
Mit
Welcher
Chris
war das nochmal?
Benoit als
Entschuldige.
Sieger.
Ach, der war das. Entschuldige. Ah, dann bin ich mit meinem Rumble dran. Ich habe es schon wieder komplett ignoriert.
1992.
Dann bin ich mit meinem. Genau, 1992 ist es. Ganz, ganz klassisch. Ric Flair kommt als Nummer 3
Oh,
in
das
den Ring, nicht
auch.
als Nummer 1 oder 2.
Scheiße.
Der ist halt einfach. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber das ist wirklich. Deswegen habe ich gerade so gesagt: Oh, 10 Mal hast du ihn gesehen. Ich habe den garantiert, weiß ich gar nicht, wie oft gesehen.
Elfmal.
Und ich. 11 Mal mindestens, vielleicht sogar 12 Mal.
Zwölfmal.
12,5, genau. Nein, die guckt man in einem Rutsch
Achso, meine
durch.
Frage. Bei
Nee,
Rumble-Match, bei Rumble im Network macht das eigentlich auch mal so, dass ihr euch nur das Rumble-Match anguckt?
ja, sicher, was sonst?
Manchmal ja. Manchmal ja. Also, es kommt drauf an, wenn davor noch irgendwie ein Kampf ist, Rumble 2000 zum Beispiel, den haben wir jetzt auch gar nicht großartig angesprochen. Den finde ich aber auch nicht so geil. Den finde ich also guten Durchschnitt, sagen wir es mal so. Da gucke ich mir halt auch gerne die Kämpfe davor an, wegen Hardys und Dudleys und Triple H und Cactus Jack. Aber das ist halt, das kommt halt drauf
Egal,
an.
1992 wollte ich nicht einwerfen. Entschuldigung.
1992, ja, die Geschichte Ric Flair, nicht ganz, gibt nicht ganz sein Debüt, aber das war tatsächlich für mich das erste Mal, dass ich den Rumble gesehen habe. Dass ich den guten Ric Flair gesehen habe. Weil ich davor die Survivor Series verpasst habe und irgendwie das regelmäßige WWE-Programm nicht geschaut habe. Und Ric Flair hat dann irgendwie dieses Match dominiert und das Geile war halt eben, dass es das auch so in den Kommentar mit eingeflossen ist. Und Bobby Heenan hat ja da irgendwie mitgemischt. Ich habe mir das damals noch in der deutschen Version mit Uli Fessler und Joe Williams angeschaut. Absolut geil, wo Joe Williams dann auf Ric Flair gewettet hat und so und dann komplett hinüber war, wann immer irgendwie jemand großes Böses reinkam. Absolut cool und diese Geschichte von Ric Flair war halt geil. Da hast du halt so andere Geschichten gehabt mit Ric Flair und Piper, die schon seit Ewigkeiten so eine leichte Fehde köcheln haben. Dann hast du irgendwie Hogan, der dann irgendwie da noch mit reinkam
Undertaker
und dann am
noch.
Ende auch noch das Undertaker natürlich auch noch, aber Undertaker ist ja dann auch durch Hogan eliminiert worden, wenn ich mich jetzt nicht komplett
Ja.
täusche. Aber das waren halt so coole Momente, auch wo du auch nicht genau gewusst hast, wer gewinnt das Ding jetzt. Und da war es wirklich so, dass kein Arsch hat da irgendwie auf Ric Flair gewettet. Es haben alle damit gerechnet, okay, es ist wieder Hogan. Es ist immer Hogan irgendwie, so wie diese Cena Reigns-Melancholie, die man dann bekommt. Ich hätte meinen Arsch drauf verwettet, dass es halt nicht Ric Flair ist und am Ende ist es dann doch. Und vor allem deswegen, weil Hogan quasi ein Heel-Move macht, nachdem er von Sid Justice rausgeworfen wird und ein Heel-Move macht, Sid Justice am Arm festhält, damit Ric Flair den körperlich überlegenen Justice rauswerfen kann. Ich fand das genial. Also war, Hogan war ja da auch schon so auf dem halben Weg raus aus WWE. Sid Justice war neu dabei, den konntest du nicht genau einschätzen. Das waren so viele Unwägbarkeiten. Auch dass Hogan dann auf einmal so die dunkle Seite, in Anführungsstrichen, aber so eine neidische Seite halt eben zeigt. Hat man damit auch nicht mitgerechnet. Und das fand ich super geil. Das hat so Spaß gemacht. Das hat mich so gepackt in dem Moment. Und die Kommentatoren haben es so gut rübergebracht. Das hast du ja heutzutage auch eher selten, dass da wirklich dann auch Emotionen und Geschichten auch innerhalb des Kommentars erzählt werden. Nee, das war, also das Ding, den habe ich so oft gesehen und ich liebe den einfach. Und den gucke ich mir auch heute noch immer wieder gerne an, weil der einfach so gut ist. Und für mich der beste Rumble aller Zeiten, weil da einfach alles zusammengeht und auch die Charaktere halt auch so geil sind. Weißt du, das sind dann selbst wenn dann ein blöder Haku reinkommt, weißt du halt genau, wer der ist, was der ist, was seine Position ist. Und selbst da ist er interessant. Und wenn ein Piper reinkommt, weißt du, auch ein Piper wäre in der Lage gewesen, irgendwie, der ist zum Beispiel auch ein Kandidat, der halt zweimal an dem Abend angetreten ist. Dem hättest du auch zugetraut, dass der halt weiß ich nicht, ein Sid Justice oder sonst irgendwie oder einen Ric Flair rausschmeißt. Und nee, das ist für mich einfach so ein Ding, das kann ich mir immer wieder geben. David, wie ist das bei dir?
ja, du hast es gerade voll die Rechte gehalten. Eigentlich hätte ich noch.
Ja, Entschuldigung, ich war gerade
Nee,
im Fluss, das ist die
das ist schön, weil
Begeisterung.
das erlebt man sehr selten bei dir. Nee, kann ich eigentlich so unterstreichen,
Was?
weil das ist, ja, natürlich, also so in Rage reden, das schafft uns eher der Kai nur. Nein, der Rumble war super, auch von, wie du halt sagst, von den Charakteren. Ich gucke mir gerade halt an, wer alles reingekommen ist. British Bulldog, Ted DiBiase, Ric Flair, Hogan, Shawn Michaels und. Das war halt richtig Star Power auch dabei für die Verhältnisse von damals. Und Ric Flair, muss man halt einfach sagen, war ja auch immer ein bisschen so stiefmütterlich behandelt in der WWE. Eigentlich wollte ja jeder auch das Match gegen Hogan sehen, was nie passiert ist. Und dass er dann das gewinnt, hat halt wirklich keiner mitgerechnet. Und er war auch sehr lange im Rumble, sehe ich gerade. Über eine Stunde.
Ja, eben, natürlich, da ist das Nummer 3 reingekommen, umso unwahrscheinlicher war das damals. Ich meine, da muss man halt auch mal sagen, dass da davor die Rumbles sind halt von Hogan und Hogan und Duggan gewonnen worden und da, die waren halt alle nicht lange im Ring, ne? Also nicht sonderlich lange und da hieß es halt so, ja, wenn du unter den ersten 5 die Nummer ziehst, dann hast du gar keine Chance, ne? Und das ist ja inzwischen, ich finde, der WWE hat das so ein bisschen aufgeweicht, dieses ganze Prinzip. Ich finde, es hat jetzt so oft jemand gewonnen, der irgendwie 1, 2 oder 3 letzte Chance vorbei war. Da weiß ich nicht, ist das halt nicht mehr so das Hindernis. Damals war das halt wirklich noch so eine unüberwindbare Hürde und die hat Ric Flair halt eben da niedergerissen in dem Moment und also ich fand den, ich
der war aber
geil.
Auch damals
also
gut, der Ric Flair, meine Fresse. Also wenn du halt auch vergleichst, später war natürlich sehr slow und so, aber damals war der auch topfit, der war, im Grunde genommen war er da ja auf den Höhepunkt, würde man sagen, so halt von der sportlichen Karriere her. Das hat einfach auch gepasst.
Genau, ja,
auch das legendär stimmt. Auch absolut. Die Promo ja anschließend.
Ja, genau, wo er dann sich nochmal vor die Kamera gestellt hat und dann nochmal einen abgeliefert hat, wie Ric Flair das eigentlich nur kann. Und auch da empfehle ich, das kann ich jetzt nicht so gut nachmachen, aber auch da empfehle ich einfach, schaut euch das mal bei YouTube an oder im Network, das ist einfach, das ist schon geil, wenn er da mit der Shampoosflasche steht.
Aber und es so. Passt das, auch wie Arsch auf einmal zu dem. Das war einfach, du hast es den so abgekauft, dass einfach der selbstüberzeugte, arrogante Schnürsen mit Mr. Perfect zusammen und dann einfach, ich bin der Geilste, ich hab's euch allen gezeigt, das war richtig geil.
Ja.
Kai ist eingeschlafen.
Also ich, nee, genau, Kai ist schon auf dem Weg hier raus.
Ah,
genau.
Was? Ric Flair? Ja, mega scheiße.
Die alten Männer diskutieren über andere
alte Männer. Ja, aber das ist aber eigentlich immer so, auch beim Fußball, ne? wenn du anfängst über alte Zeiten, dann so die Alten, also alles, oh, komm, ein Redeschwall. Und die Jüngeren denken so, boah, wovon labern.
Boah, Andi Brehme, war mein Typ war das.
Genau, mit der linken Klebe, du.
Ey, linkes untere Ecke da geschossen.
Stimmt gar nicht. Stimmt, aber der konnte links wie rechts. So war's.
Ja, aber also, man muss auch einfach sagen, dass der Wumble stach auch ein bisschen hervor, weil die Wumbles damals, als sie halt starteten, waren auch sehr slow, unspektakulär und auch irgendwo auch langweilig, muss man auch sagen. Die ersten Jahre haben die quasi erstmal geschaut, wie man sich findet, dass dann irgendwann die Stipulation herauskam oder hereinkam mit den Titeln halt auch. Das war dann, dadurch wurde das Match selber angehoben und höherwertig gemacht. Man hat eigentlich auch gesehen, in den Jahren danach wurde halt immer mehr optimiert und man schaute, was ist eigentlich wirklich möglich mit dieser Art von Match, weil die ist halt einmalig gewesen. Und nur deshalb, weil man halt so viele Jahre das immer weiter aufbauen konnte, haben wir halt dann irgendwann auch diese geilen Wild Rumbles gehabt.
Genau. Ja. Naja, das Rumble ist eigentlich immer ein ganz besonderes Match und immer auch ein Match, auf das man sich einfach freut. Ich kann es gar nicht genau sagen, aber es ist halt einfach so, auch durch die Geschichte, die immer dahinter steckt, durch die Ereignisse und durch diese Entdeckbarkeiten, ist halt ein Rumble einfach irgendwie immer was Besonderes. Und ich kenne keinen Wrestling-Fan, der den Rumble irgendwie doof findet. Also ich, selbst Wrestler finden den Rumble geil. Also das kann man gar nicht anders beschreiben. Und ich glaube, wir sind jetzt auch wieder in der Zeit vom Jahr, die eigentlich so für Wrestling-Fans
ja, jetzt generell bis, ist. Also, bis das Raw nach WrestleMania ist so die geilste Zeit jetzt.
Ja, genau das. Und da hat man einfach Spaß am Wrestling und ich finde auch, da sollte man, also das ist auch der Moment, wo ich dann immer sage, ich lasse mal die Dirt Sheets so ein bisschen außen vor und versuche nicht alles zu erfahren.
Ich lasse keinen Spoiler mehr zu. Nie und nimmer, weil Rumble ist ja auch im Grunde genommen der Pay-Per-View, der alles auch ein bisschen einläutet. Wenn es nicht jetzt schon begonnen hat,
genau.
Bei dem Pay-Per-View erfährt man, welche Matches gibt es, also normalerweise gibt es bei WrestleMania, sollte auch eigentlich so sein. Deswegen sollte es auch eigentlich zwischen WrestleMania und Rumble meiner Meinung nach auch keinen anderen Pay-Per-View mehr geben.
Ja, es gibt ja
immer noch ein paar. Jetzt, wo ihr es sagt, so. Ich glaube, ich lese jetzt wirklich ab heute, also bis Rumble, also lese ich erstmal keine Dirt Sheets mehr oder so. Ich gehe auf keine irgendwelche Facebook-Seiten, PW Insider oder sowas, ne? Das ist alles außen vor.
Also jetzt ja, ich meine, es gibt aber auch gute News-Seiten, auch deutsche, die halt jetzt genau zu dieser Zeit anfangen, vorher ein riesen dickes Spoiler zu haben, ohne dass die Headline nicht verrät, das ist schon gut.
Ja, aber es gibt halt keine guten deutsche irgendwie Wrestling-Sachen außer halt Headlock. Von daher soll alles,
das ist
alles scheiße.
Rumble ist irgendwo auch mal was ich gerne mal mit richtig vielen zusammen gucken würde. Habe ich bislang halt immer zu zweit oder zu dritt oder so geschaut. Also mal irgendwie, in der Bar mit so 30, 40 Mann. Ich glaube, das muss richtig geil sein, wenn irgendwie Countdown runter.
Oder ja, alle zählen live. Mit,
alle rasten genau, aus. Alle zählen mit und dann kommt irgendwie ein Comeback oder irgendwie eine Nummer, wo du einfach denkst, wow. Und ich glaube, das ist einfach so auch ein Pay-Per-View, der richtig Spaß machen dürfte, wenn man den mit mehreren guckt.
Definitiv.
Garantiert. Also, davon gehe ich.
Du warst doch bestimmt schon live beim Rumble, oder?
Ja.
Ich? Bist du irgendwie live immer
Nein.
bei WrestleMania und so?
Nee, ich bin nur bis jetzt nur bei WrestleManias gewesen. Ich bin da, das Rumble habe ich noch nicht live
gesehen. Das gehört Kai, da müssen wir das machen, damit wir ihnen das vorhalten können die
ganze Zeit. Ja, lass mal machen. Dann sagen wir so, ha, Olaf, du bist verlappen, machst du nicht bei Royal Rumble live.
Genau.
Mega geil.
Ja. Ja, aber ich glaube, wir freuen uns alle auf den Rumble und freuen uns vor allem auch noch auf die weitere Berichterstattung zum Rumble, weil wir legen ja dann schon nächste Woche, geht's ja dann weiter mit dem Rumble Roundtable, wo wir drei dann einfach einmal in lauschiger Runde darüber diskutieren, was beim Rumble alles passieren wird und euch nochmal die Card näher bringen. Und dann würde ich sagen, haben wir hier das Best of Royal Rumble auch gut hinter uns gebracht, liebe Leute, oder? Was meint ihr?
Seid ihr zufrieden? Boah, schwierig.
Oh, da kann ich auch scheiße nicht sagen, du.
Da muss ich jetzt differenzieren, sage ich dir ganz ehrlich. Also.
Da schließt sich der Kreis, sage ich euch. Ich hätte gerne alles klar da draußen. Ich würde sagen, nee, wir machen das jetzt, ich überrolle euch jetzt wieder. Irgendwie enden wir immer auf einem Lacher und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Roundtable zum Rumble und bis dahin.
Schwierig.
Ja, macht's gut. Genau, schwierig. Bleibt schwierig. Das ist ganz wichtig. Haut rein, tschüss. Bis dann. Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.